Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und wer ist Präsident des Deutschen Fußballbundes? Ein SPDler.
Ja. Du hast morgens die Scheißerei und musst erstmal zum Arzt. Der Arzt freut sich. Ich glaube, der Ärzteverbandspräsident hat schon gesagt, immer, was ist denn da? Habt ihr jetzt völlig einen an der Waffel?
Ja. Blockaden sind ja immer friedlich.
Ja, ja.
Man setzt sich ja friedlich hin und hindert andere Leute friedlich daran. Ja,
stell dir sich mal vor, die AfD würde friedlich einen Grünen-Parteitag blockieren. Boah. Diese ganzen Geschichten kriegen die nicht mehr durchgedrückt. Ne?
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Do it. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Politik ist nicht die Lösung, das ist allen klar. Der Staat ist das Problem. Wir singen Tralala und tanzen Hopsasa. Wir wollen die Theke sehen.
Wir wollen die Theke sehen. Wir wollen die Theke sehen.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Donner, 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 Donnerstag. Donner, 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 Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Regenduett.
Do it. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Regenduett.
Tutu. Und jetzt probieren wir das mal.
Oh, hoppla.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
War das jetzt besser?
Da müssen wir, glaube ich, die Zuschauer fragen.
Wir sehen einfach.
Aber eigentlich wollen wir es gar nicht wissen.
Michael Werner hatte es uns das.
Die Idee war nicht schlecht vom Grund. Also die Idee war zumindest theoretisch gut. Ob wir das jetzt praktisch gut ausgeführt haben, weiß ich nicht.
Das sehen wir an den abspringenden Abonnentenzahlen. Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag.
Und Martin Moczarski.
Yeah, ja, es ist ja wieder viel passiert und es hat sich auch angekündigt, dass noch mehr passieren wird. Insofern, wir haben heute diverse Themen auf dem Parkett, unter anderem den AfD-Parteitag, der ja jetzt stattfinden wird in Erfurt. Wir wollen einen kurzen Blick werfen auf das jetzt soeben veröffentlichte Reformpaket. Außerdem wollen wir uns ein paar Minuten dem Gespräch widmen, das da stattgefunden hat.
Du hast die Panik schon in der Aussage drin. Nicht, dass André gleich loslegt und es doch ein paar Stunden werden.
Ein paar Minuten.
Ein paar Minuten.
Dem Gespräch widmen, das da stattgefunden hat zwischen Götz Kubitschek und Roger Köppel.
Roger Köppel, von
der Weltwoche. Ansonsten beginnen wir mit der Fußball-Weltmeisterschaft. Deutschland ist im 16. Finale ausgeschieden. Das ist das dritte Mal in Folge, dass die Mannschaft unter ihren Erwartungen geblieben ist. Und ich finde, man sollte das vielleicht ein Stück weit deutlicher herausstellen. Der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und wer ist Präsident des Deutschen Fußballbundes? Ein SPDler.
Ja. Man hat es ahnen können.
Man hat es ahnen können, ja, aber ich denke, die Leute müssen da diesen Sinnzusammenhang erst einmal herstellen. SPD, totales Scheitern und Versagen. Ja, also dieser Zweiklang, der muss einfach noch deutlicher in die Köpfe, um die SPD endlich unter die 5%-Marke zu pressen.
Ansonsten war es natürlich sinnbildlich, ne?
Ja,
Deutschland
klar.
Auf dem absteigenden Ast, auf der absteigenden Achterbahn im Steilflug.
Ja.
So auch im Fußball schon seit Jahren, Jahrzehnten bald, ne?
Ja, andererseits kann man noch sagen, Deutschland auf dem aufsteigenden Ast, damals 54, eine aufstrebende Nation, wird Weltmeister und also ich interessiere mich eigentlich gar nicht für Fußball, ne?
Nee, ich auch nicht.
Also ich saß im Garten.
Also schon gar nicht für die Nationalmannschaft.
Also gar nicht, überhaupt nicht.
Ja,
also null, ne?
Ja.
Ich saß im Garten, ne? habe mein Bierchen getrunken und dann habe ich so beim Nachbarn gehört, dass da wohl Public Viewing ist. Ne? Da hatte der so ein paar Freunde da, dann saß Katina da neben mir oder vor mir. Ist heute wieder Fußball? Spielt Deutschland? Ich glaube nicht. Oder doch?
Ich hatte mir dann tatsächlich überlegt, na gut, wenn dann das nächste Spiel gegen Frankreich, gucke ich mir vielleicht mal an, so als erstes Spiel.
Ja.
Und dann gucke ich morgens, eigentlich feiere ich ja immer, wenn die rausfliegen.
Ja.
Und morgens dann dienstags und dann, ja, eigentlich habe ich wieder gefeiert. Ne? Weil Dienstag war Feiertag dann, wie man so morgens da drauf guckte. Ja. Aber so mit einem bisschen weinenden Auge, weil ich dachte, jetzt hast du tatsächlich kein Spiel gesehen.
Ja, mich hat's jetzt nicht gestört. Ich wusste ja gar nicht, dass Deutschland spielt. Ich dachte, die gucken sich vielleicht irgendein anderes Spiel an von, weiß ich nicht, irgendwie so einer zweitpräferierten Mannschaft oder sowas.
Ja.
Man weiß es ja nicht. Und am nächsten Morgen, als ich Radio gehört habe, weiß ich nicht, beim WDR 4. Asche über mein Haupt, ich höre öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Wie machst du das? Wie hältst du das aus?
Ja, die sind tatsächlich, also WDR 4 ist tatsächlich relativ unpolitisch, muss man sagen.
Ja, die spielen auch gute Musik.
Die spielen relativ gute Musik, muss man sagen. Und die haben auch während der gesamten Klimakrise, die uns die letzten Tage ereilt hatte, kaum, also eigentlich gar nichts gesagt.
Okay.
Die haben einfach nur gesagt, ja, heißes Wetter, hier, lecker Eis, gehen Sie dahin, Badeseen voll. Also eigentlich haben die das relativ positiv rübergebracht und ich dachte, das ist aber merkwürdig, ne? Jedenfalls am nächsten Morgen habe ich mir dann dieses Gespräch angehört zwischen dem Moderator und einer Nonne, die sie interviewt haben und er hat dann halt gefragt, ja, wie haben Sie denn das Ergebnis aufgenommen und dann hat sie gesagt, enttäuscht. Ich denke so, ah, Deutschland hat ja doch gespielt. Oh, und Deutschland ist ausgeschieden. Und das war dann so alles, was ich von der WM so mitgekriegt habe, ja. Außer, wie gesagt, mein Nachbar hat halt, wie gesagt, Public Viewing gemacht, ne.
Aber die waren auch alle relativ leise in der Nacht. Ich bin auch nicht von Nachbarn geweckt worden oder so. Du auch nicht, ne?
Nee.
Gab's wohl nicht so viel zu feiern.
Als ich wohl zu Bett gegangen bin, das muss wohl so, das war irgendwann nach 11, kurz vor 12 oder sowas, da hat man dann so ein Raunen gehört, meine ich, ne. Also nichts Positives, ja.
Moment, aber nee, da haben die, glaube ich, noch gar nicht gespielt. Haben die nicht
erst? Doch, also ich war so gegen 11. Ich saß noch
doch,
gegen
kann
elf.
Sein, dass sie da angefangen
ich hatten. Ich saß gegen 11 im Garten und dann haben sie dann wirklich.
Es hieß doch irgendwo
da
um 2:30 war zu Ende, glaube ich, ne?
Ja, das kann. Ja, aber da war ja dann.
Da
muss dann ja Verlängerung gewesen sein und dann Elfmeterschießen.
Genau, das dauert ja.
Elfmeterschießen und dazwischen dazu
die
Pausen.
Was schreiben die jetzt immer diese komischen Trinkpausen, ne? In den Halbzeiten ist ja jetzt irgendwie so eine Neuerung. Auch so ein super Skandal. Wie gesagt, ich hab's aber noch nie gesehen.
Trinkpausen?
Ja, ich glaube, die machen jetzt mehrere Unterbrechungen im Spiel. So auf amerikanische Art ein bisschen.
Trinkpausen.
Während des Spiels. Während des Spiels.
Boah, ist das ein Lappen. Sport ist doch. Mein Gott.
Ja. Nee, das ist für Werbeeinblendungen.
Und so. Okay. Dann verstehe ich das wieder. Kapitalismus, super. Ja,
genau.
Ich weiß nicht, womit fahren wir fort? Mit Erfurt oder mit dem Reformpaket, das jetzt gerade.
Ja, wir haben ja jetzt noch nicht so viel gesehen. Also eben, das sickert, glaube ich, jetzt so langsam durch.
Ja, deswegen würde ich sagen, packen wir das direkt mal an den Anfang, dann haben wir es abgehakt. So, und es sind jetzt zwei Meldungen, die gewissermaßen jetzt schon die sozialen Medien füllen. Das ist die eine Krankmeldung, beziehungsweise du musst ab dem ersten Tag, ne, zum Arzt musst dir einen Attest holen für deine Fehlzeit. Ja, das ist jetzt der große Wurf.
Damit auch jeder merkt, wie irre das ist, haben sie gleichzeitig noch die telefonische Krankschreibung abgeschafft.
Genau, das ist natürlich wichtig.
Du hast morgens die Scheißerei und musst erstmal zum Arzt. Der Arzt freut sich. Ich glaube, der Ärzteverbandspräsident hat schon gesagt, immer, was ist denn da? Habt ihr jetzt völlig einen an der Waffel?
Ja.
Jeder schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber das kommt davon. Das ist ja. Die machen sowas ja jetzt im Geheimen. Ne? Die haben ja wirklich im Geheimen getagt, jetzt Tage oder Wochen lang schon, haben das alles vorbereitet, die große Reform. Ne?
Ja.
Und der Kanzler war ja auch ganz sicher, dass das ganz tolle Dinge dabei rauskommen.
Ja.
Haben das alles geheim gehalten und hätten die das mal nicht geheim gehalten und vorher darüber debattiert, ein bisschen offen, hätte ihr doch jeder dem schon gesagt, hör mal, geht's noch? Also das nun auf keinen Fall. Ja, ihr wollt eigentlich Bürokratie abschaffen, war sowieso klar, aber jetzt kommt der nächste bürokratische Hammer. Ne? Alle, also die Ärzte werden wahrscheinlich jetzt wer jetzt noch nicht geschlossen hat vor dieser bürokratischen Wut, der wird wahrscheinlich jetzt seine Praxis schließen.
Ja.
Absolut völlig irre, gegen jeden gesunden Menschenverstand, aber was ja nur zeigt, die leben ja wirklich in der Parallelwelt. Die leben ja, ich weiß nicht, wo die leben, ne? Also diese streng abgeschottete Politiker- und Beraterkaste, die dann nachts ja auch diese tollen Fußball-Tweets vom Kanzler raushauen.
Ja, war ja auch legendär auch, wieder.
Auch wieder legendär, wo du immer denkst, wo kommt sowas her? Und ich sag, ja, allein, die sind halt nicht mehr von dieser Welt, ne?
Ich sag, allein für diesen Kommentar hat sich das Ausscheiden schon gelohnt.
Ne? Die haben sich auch wahrscheinlich im Leben nie krank schreiben lassen. Als Politiker muss das wahrscheinlich auch nicht, ne? Ich meine, du musst ja nicht im Bundestag irgendwie dein Attest abgeben.
Mhm. Ja.
Irre.
Es ist komplett irre.
Komplett irre.
Also die Folge dieses Beschlusses ist jetzt
gewissermaßen. Wir machen jetzt die große Reform.
Wir machen jetzt die große Reform und die Folge ist.
Machen noch den Rest des Gesundheitssystems kaputt, genau. Der sowieso schon total kaputt ist.
Genau, ne? Also die Arztpraxen werden wieder komplett überfüllt. Ja. Komplett, ja. Mit Nichtigkeiten. Wegen so einem Quatsch. Boah. Arztpraxen voll. Und das Witzige ist ja, bist du mal beim Arzt, ja? Dann sagst du nicht, hör mal. Einen Tag, ne, dann sagst du, mach mir mal die Woche.
Ja, logisch.
So, und dann wird aus einem Arbeitstag, der vielleicht flöten geht, wird vielleicht eine ganze Woche.
Ja.
Und dann wird sich dann wahrscheinlich in Zukunft zeigen, dass der Krankenstand, also dass die Fehlzeiten durch Krankheit nicht wesentlich rückläufig sein werden. Im Gegenteil, ich könnte mir sogar vorstellen, dass das dazu führen wird, dass die, ja, dass aus einem leichten Schnupfen eine attestierte mittelschwere Grippe wird. Ja, also
man kennt das. Und der Arzt, wir haben noch dieses Punktesystem, wonach die bezahlt werden und so. Ich glaube, der hat auch noch gewisse Anreize, dann auch zu sagen, mal, willst du nicht doch lieber die 5 Tage nehmen? Ich mache dir auch noch ein bisschen mehr.
Ja, ich
hast ja wirklich eine schwere Krankheit. Dann kriege ich auch ein paar Euro mehr.
Und ich verschreibe dir außerdem noch was.
Ich verschreibe dir noch was, genau.
Rezeptpflichtig, ne?
Ja. Also alle haben Interesse daran.
Ja.
Irre.
Ach, ich find's lustig. Ja, und das Zweite, das finde ich auch sehr, sehr amüsant. Man hat sich jetzt darauf geeinigt, es stand ja im Raum, diese Minijobber-Regelung mehr oder weniger einzustellen. Also momentan ist es ja so, diese Minijobs sind von der, wie soll ich sagen, sind also für den Arbeitnehmer abgabenfrei und auch steuerfrei. Ja. Also alles, was du da verdienst, das behältst du brutto wie netto. Das sind dann halt maximal 603 Euro zurzeit noch. So, und der Arbeitgeber, der zahlt allerdings schon so einen Pauschalbetrag. So, jetzt soll also beispielsweise 2% pauschal steuern auf das, was er da dem Arbeitgeber auszahlt. So, und das sind dann, ja, wie viel sind das? 2% sind das zurzeit. So, und diese 2%, die sollen jetzt erhöht werden auf 5%. Ja.
Okay.
Also das heißt, der Arbeitgeber bzw. die Wirtschaft, ja, die das dann ja zu finanzieren hat, die zahlt dann eben das anderthalbfache an.
Aber Steuern sollten die nicht dann voll sozialversicherungspflichtig
das
werden?
Das steht noch nicht fest, das will man dann im Herbst beschließen. Aber das, ich bin da zuversichtlich, dass auch da eine maximal schlechte Lösung bei rauskommen wird. Nur wie gesagt, also für die deutsche Wirtschaft, die diese Minijobber natürlich beschäftigt, für die ist das erst einmal ein Kostenfaktor. Jetzt wieder, ne, statt 2, 5% auf dieses Gehalt zu zahlen. Und ich habe ChatGPT mal rechnen lassen. Also es gibt irgendwas mit über 6 Millionen Minijobber in diesem Land. Und wenn man, also diese Minijobber, die ja erwirtschaften um die 35 Milliarden Euro. So, und auf diese 35 Milliarden Euro dann eben 3% Steuern. Ja, das sind dann, also je nachdem, wie viel das dann konkret ist, also da wusste ChatGPT jetzt auch nicht genau, wie viel man da im Durchschnitt verdient. Also wenn man davon ausgeht, dass Minijobber, also auf Minijob-Basis Beschäftigte im Schnitt 500 Euro verdienen. Nicht jeder verdient ja den vollen Satz von 603 Euro. Also wenn man davon ausgeht, dass 500 Euro im Monat im Schnitt verdient werden, dann sind das für den Staat schon mal 1,2 Milliarden mehr Einnahmen, die er dadurch erwirtschaftet. Also das ist toll, ne? Also das.
Ja, und jede Mehreinnahme jetzt für den Staat, wie gesagt, wir sind auf der Lafferkurve schon wieder ganz, ganz weit auf dem absteigenden
Ast. Wird
die Wirtschaft nur weiter abwürgen, wird alles abwürgen, wird am Ende deren Einnahmen auch nicht erhöhen.
Nee, gar nicht.
Wird die Produktivität noch weiter senken.
Wird die Preise erhöhen vielleicht.
Ja, dann
wird hier das ein oder andere Geschäftsmodell vielleicht auch nicht mehr so tragfähig
sein. Macht da auch nochmal wieder der ein oder andere zu und geht vielleicht nicht arbeiten mehr.
Oder man macht das Ganze schwarz, aber das sind so die Dinge. Also man hätte sich vorher mit uns unterhalten können. Wir hätten das alles vorher richtig eingeordnet. Aber ja, der Staat will ja nicht. Ne? Der hört ja lieber nicht auf seine eigenen Berater und macht trotzdem so einen Mist.
Ja, ich aber dafür weiß. Zahlen wir jetzt alle wieder 17 Cent mehr beim Tanken.
Ja, das hat man auch
gesehen. Das ist schon so richtig ordentlich.
Also ich zum Glück.
Weil jetzt für zwei Monate war das tatsächlich mal so nach dem Motto,
ja, das
wir lassen euch mal ein bisschen Luft zum Atmen.
Es hat den Steuern. Jetzt
würden wir euch wieder.
Moment.
Also das Geilste waren diese Berechnungen immer so in der Bildzeitung. Jetzt sind wir gespannt, wie morgen, wie die Preise steigen werden. Oh, 17,3 Cent im Durchschnitt gestiegen. Wer hätte das gedacht, wenn die Steuer um 17 Cent steigt?
Aber Katrin,
völlige Überraschung.
Katrin Göring-Eckardt hat ja uns schon aufgeklärt, also diese Erleichterung, also hier diese Decke, also hier diese Steuer, die der Staat da nicht eingenommen hat, diese zwei Monate Erleichterung, die hat den Steuerzahler 1,6 Milliarden Euro gekostet.
Gekostet, genau. Ja, irre.
Ich weiß
nicht. Komplett irre alles.
Hat die auch keinen Berater, der anempfiehlt, lieber den Mund zu halten?
Es fällt mir gerade auf, da stand wirklich 17,3 Cent ne, mehr. Jetzt fällt mir auf, das ist ja wirklich genau der Steuersatz. Muss ja auch. Weil das sind diese 17 Cent, die 17% pauschal jetzt pro Liter wieder gezahlt werden, die vorher steuervergünstigt waren sozusagen.
Ja.
Und auf die Steuer kommt ja nochmal wieder die Steuer, Mehrwertsteuer und so weiter. Genau. Dann hast du wahrscheinlich die Komma 3. Dann kommt es genau hin. Überraschung.
Ja, ich weiß nicht. Also ich muss ja zum Glück, fahre ja zum Glück einen LPGler. Ich muss nicht so oft Benzin tanken. Ne? Ich habe neulich nochmal ein bisschen nachgetankt, aber auch nur ein bisschen. Ne?
Bei mir war tatsächlich einen Tag vorher mein Diesel leer.
Ja.
Und ich musste tanken und dann morgens war Riesenschlange.
Ja.
Und dann bin ich ja irgendwann mittags bin ich tanken gefahren. Ja. Da war der Tag, wo du nicht da warst.
Ja.
Und da war aber auch noch Schlange. Also das war natürlich auch noch.
Die Leute.
Da haben wir alles der Politik zu verdanken. Immer diese Unannehmlichkeiten. Naja, gut.
Da halt macht man nichts. Ja, bevor wir zum Thema, ich würde sagen, Erfurt kommen. Ne? Das wird ja jetzt ein historisches Wochenende, wie wir uns wahrscheinlich vorstellen können.
Ja, wahrscheinlich wird das gar nicht lustig, ne? Muss ich echt sagen.
Warten wir ab, aber was wirklich lustig war, da hat es wohl gleiten wir so langsam rüber zum Thema AfD. Da hat es ja in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, das war lustig.
Das fand ich enorm witzig, ja. Da ist wohl dieser Kreistagspräsident Thomas Diener, der ist ja von der CDU zur AfD gewechselt. So, und der ist auch im Kreis Mecklenburgische Seenplatte im Kreis, sitzt da im Kreistag und kaum hat er gewissermaßen.
Der ist Kreistagspräsident,
genau. Der ist Kreistagspräsident, ist aber auch im Kreistag Mecklenburg.
Im Landtag ist er sitzt er im Moment noch, aber nicht im nächsten.
Im Kreistag.
Nee, der ist Landtagsabgeordneter?
Ja.
Ach so, und ist Kreistagspräsident, aber da bist du, glaube ich, nur, wenn du sowieso auch Kreistagsabgeordneter bist.
Jedenfalls, er ist quasi gewechselt und die Leute von CDU, SPD, Grünen, Linken sind dann
im Gänsemarsch.
Oder vielleicht auch fluchtartig aus diesem Gebäude gerannt.
Wir beschließen jetzt nichts
mehr. Damit die nicht mehr beschlussfähig sind.
Genau, wir beschließen jetzt bis Oktober nichts mehr.
So, geht nicht mehr. So,
weil unser Präsident hat die Farbe gewechselt.
Ja, genau. Und wir sind jetzt in der Minderheit. Muss ja wohl so sein. Die müssen jetzt wohl in der Minderheit sein oder so. Ich weiß es nicht.
Ich glaube, das war einfach nur Schock und wir wollen jetzt nicht unter dessen Leitung und irgendwie was, keine Ahnung. Der kann erst dann abgewählt werden oder wie auch immer.
Das ist ja mega. Also ich finde das schon, zeigt eigentlich auch hier die komplette Verzweiflung, die komplette Infantilisierung.
Ja, und da tut man jedem Kindergartenkind Unrecht mit. Absolut, ne? Ich habe auch gedacht, das ist Kindergarten, aber nee, das ist nicht Kindergarten, das ist schlimmer.
Das ist Sonderschule für ganz schwer beschulbare Kinder. Ganz, ganz furchtbar. Ne? Aber wie gesagt, da kann man ja gespannt sein, was uns dann in den nächsten Monaten hier erwarten wird, wenn sich die Machtverhältnisse wirklich qua Wahl deutlich verändert haben werden.
Ja.
Wie verhalten die sich dann? Und darauf wird auch das kommende Wochenende vielleicht schon den einen oder anderen, wie soll ich sagen, Ausblick uns verschaffen. In Erfurt findet ja statt der Bundesparteitag der AfD und halb Deutschland das gute Deutschland, das Deutschland aus den guten Menschen mobilisiert, ja, um zu protestieren gegen diesen
Bundesparteitag. Aber teilweise ja wirklich offen, um den Parteitag zu verhindern.
Genau.
Ne? Was ein Aufruf zu einer Straftat ist,
ja,
was aber nirgendwo verfolgt wird.
Das wird nicht verfolgt. Das wird hier nicht so kritisch gesehen, weil das mit der Versammlungsfreiheit und so weiter, das wird hier ja ganz leger gesehen. Ich fand das sehr interessant. Vor, ich weiß nicht, 3, 4, 5 Tagen oder so hat hier der Innenminister Georg Meyer, also aus Thüringen, der hat da so eine Pressekonferenz gegeben, wo dann auch so gefragt worden ist, ja, wie sieht das denn aus hier mit den Demonstrationen und so weiter? Also er geht jetzt erstmal davon aus, dass so zwischen 35 und 50.000 Demonstranten dort anreisen werden. Und ich fand diese Szene, wo er dann nochmal erläutert hat, beziehungsweise appelliert hat. Er hat ja appelliert an die Leute, doch bitte friedlich zu bleiben, und hat dann auch nochmal gesagt, also man kann demonstrieren, protestieren, man kann machen, was man will, aber man darf die AfD nicht daran hindern, ihrem, ja, gewissermaßen ihrem gesetzlichen Auftrag nachzugehen, einen Bundesparteitag abzuhalten. Das sei schon wieder verfassungswidrig. Ja. Und das hat wohl auch in einer, weiß ich nicht, großen Entscheidung, wie es in der Bild-Zeitung heißt, 2025 beim Bundesverfassungsgericht, also das Bundesverfassungsgericht hat in einer großen Entscheidung festgestellt, dass das demokratiewidrig sei, so eine Blockade durchzuführen. Ne? Und ja, nichtsdestotrotz haben sich ja, ich weiß nicht, das sieht man ja in den sozialen Medien, das sieht man bei Facebook, das sieht man bei X, diese ganzen üblichen Verdächtigen hier, Linksjugend, die grüne Jugend und was weiß ich sonst noch,
widersetzen und so weiter. Auf,
die Blockade. Rufen alle dazu auf und sogar eine Luisa Neubauer hat gesagt, ja, auch ich werde mich an diesen Blockaden und witzig an diesen friedlichen Blockaden beteiligen. Ja, die Blockaden sind ja immer friedlich.
Ja, ja.
Man setzt sich ja friedlich hin und hindert andere Leute friedlich daran. Man
stelle sich mal vor, die AfD würde friedlich einen grünen Parteitag blockieren.
Boah. Ja, das Polen wäre hier offen.
Ja, ne? Aber das wäre zweierlei Maß ist das Kennzeichen unserer Zeit.
Mhm.
Und die merken es auch gar nicht mehr.
Nee.
Die sind halt völlig durch.
Ja, und es wird ja nachher, also ich meine, wir sind ja gespannt auf die Bilder, die da kommen werden. Also es ist ja die Rede von, ja, wie gesagt, bis zu 50.000 Demonstranten, die
bis zu 60 habe ich jetzt gelesen.
Bis zu 60, ja,
jetzt
ja,
gehen sie weiter. Mehr. Also es muss so eine unglaubliche Mobilisierung sein,
ja, ne? Also,
die haben so Endzeitstimmung wirklich, also und zwar sowohl des linken Lagers überhaupt, was da demonstrieren und blockieren geht, als auch des Militantenlagers, wo man sagt, das ist die größte Mobilisierungswelle in diesen bei diesen Leuten seit diesem berühmten Hamburg G7-Gipfel,
ne, wo da Hamburg in Flammen
stand.
Ja, genau.
Also da darf man schon einiges erwarten.
Mhm.
Ne? Da sickern auch immer mehr Berichte durch, dass auch die Polizei da, glaube ich, schon wirklich mit dem allerhärtesten rechnet.
Mhm. Ja, die Polizei versichert ja, sie ist vorbereitet.
Ja?
Ich bin mal gespannt, wie.
Jetzt sagen wir mal wirklich, es gibt mindestens so ein Hamburg, ne?
Mhm.
Und das war damals immerhin auch schon tagelange Diskussion. Wir haben es ja letzte Woche schon zu Fürth behandelt. Die werden natürlich versuchen, Tagesschau und angeschlossene scheint private Medien werden natürlich versuchen zu sagen, hier Gewalt auf rechten Parteitag und so weiter. Aber diese Schiene kriegen die nicht mehr durch. Nicht mehr mit den sozialen Medien, nicht mehr mit dem Springer Verlag, der da schon ein bisschen anders drauf ist. Und weißt du, worauf ich warte? Also, wie gesagt, das wird explodieren. Die werden kurz versuchen, naja, bei den Rechten hier ist ja wieder und so. Und dann werden aber ganz, ganz viele sagen, hör mal, guck doch mal genau hin. So. Und dann kommen die damit nicht mehr durch. Und dann, ich warte ja sowieso seit Monaten darauf, wann der Söder aus der Deckung kommt. Und das wäre so ein Moment, dass dann Söder sagt, hör mal, so, jetzt ist auch mal Schluss mit lustig. Jetzt haben wir das doch alle gesehen. So, jetzt, der Feind steht links. Wir in Bayern haben das jetzt erkannt. Und wir werden da jetzt durchgreifen. Solche Chosen, sowas in der Richtung. Wie gesagt, der Kirk-Moment. Sowas erwarte ich.
Könnte sein. Ich erwarte es nicht von ihm, weil ich ihm dann doch noch zu viel, sag ich mal, also ich glaube, er will seine Komfortzone diesbezüglich noch nicht verlassen.
Weil aber wenn er seine Chance sieht, irgendwann wittert er seine ganz große Chance.
Na gut, da muss er seinem eigenen Parteikollegen natürlich irgendwie auch so ein bisschen in den Rücken fahren, weil es wird man dann natürlich auch dem Mario Vogt in Vogtland quasi ankreiden, dass er da nicht durchgegriffen hat.
Da würde die andere Sache ist ja, wie wird die CDU in Ostdeutschland damit umgehen? Auch die können ja nicht mehr ernsthaft dann sagen, hör mal, guckt euch hier die AfD an und so. Das können die ja gar nicht mehr. Da weiß es doch erst recht jeder. Mhm.
Ja.
Ne? Also da kommen die ja gar nicht mehr mit klar. Das, diese Zerfistung der CDU steht jetzt eh an.
Ja, ne? Das auf jeden Fall. Wobei ich immer noch felsenfest davon ausgehe, dass dieses Framing natürlich in diese Richtung gehen wird. Man wird sich nach Kräften bemühen, die Dinge hier, diese, was auch immer da passieren wird, das zu verurteilen. Ja, aber wird so wie das eine Dunja Hayali immer macht, ja, also eine implizite Mitschuld der AfD,
ja.
wird man da reinschleusen, ja, man wird dann hier, weiß ich nicht, statt zwei wird man dreimal im Satz rechtsextremistisch und weiß ich nicht was benutzen, ja, und man wird, davon gehe ich aus, man wird das Ganze so versuchen zu rechtfertigen. Man wird das alles richtig einordnen, wie man das heutzutage ja so schön sagt. Man wird es richtig einordnen und wird, ja, wie gesagt, nicht nur die Mitschuld der AfD herauskristallisieren oder vielleicht überbetonen und ganz deutlich darauf hinweisen, dass von den, was weiß ich, 50.000, eine Milliarde Demonstranten, doch der Großteil war friedlich und hat sich ganz anständig verhalten und diese vereinzelten Chaoten, ja, waren möglicherweise sogar,
waren irgendwie auch rechts.
Die waren wahrscheinlich eingeschleust vom rechten Block, da gibt es Geheimdienstinformationen, die darauf hinweisen, dass die Chaoten tatsächlich Rechte gewesen sind, die sich in den linken Block eingeschlichen haben. Oder ich weiß es nicht.
Ne? Möglicherweise, also wenn denen vollkommen die Fälle davon schwimmen, ja, ne, werden die vielleicht auch umspulen auf so diese, was ja die eigentliche CDU-Linie ist, guckt mal, die Radikalen von links und rechts. Ne, die einen tagen, die anderen da und ja, so. Ja, ja. Das ist doch, die schaukeln sich gegenseitig hoch, die Bösen.
Genau.
Ne, das ist dann so die CDU-Linie. Mhm. Vielleicht setzt sie sich auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk durch, wenn nichts mehr anderes geht. Ne, und ja, Weimarer Verhältnisse. Ja. Guckt nur. Jetzt müssen wir Demokraten und so weiter. Ne?
Die Rechten und die Linken. Ja, gut, ja, aber ja, mit wem wollen sie denn dann noch reden? Ne? Dann sind die
das,
ja, die,
ist ja das,
das sind dann ja die letzten verbliebenen Demokraten, weil ja, ja, ich sag mal, Jugendorganisation der SPD, ja, der Linken und ja, der Grünen, die sind alle mit dabei.
Ja.
Und da sagt keiner von den, ja, von den Älteren, also aus den ja, Parteien, lass das mal sein. Ne? Nee, man ist dabei, ne? So, man sagt ja, seid bloß nicht zu, aber ne, macht schon, was ihr ne, vorhabt. Ne? Da wird ja, da gibt es ja keine Distanzeritis, ja, da gibt es ja gar nichts.
Nein, gar nichts, ne?
Also die halten zusammen wie Pech und Schwefel. Ne?
Und die wollen das natürlich auch nicht hören, dieses letzte Rückzugsgefecht, was wir gerade angedeutet ja, haben. Also die wollen natürlich auf keinen Fall hören, wir sind genauso schlimm wie die böse Partei. Ich meine, nee, in Wirklichkeit, wer schlimmer ist, ist sowieso offensichtlich.
Es wird jedenfalls eben offensichtlich.
Die sind ja die ja, Guten, ne? Und das soll ja, ja, auch so weiter dargestellt werden.
Ja.
Und da, selbst wenn sie da was Mord und Totschlag verbreiten.
Also ich habe ja gehört, dass die sogar Sprengstoffanschläge angekündigt haben oder
sowas. Ne? Hausdächer besetzen. Wirklich mit, haben wir ja auch schon letzte ja, Woche darüber gesprochen, mit Armeemethoden, mit, ja, wirklich mit militärischen, ja, hochstark ausgebildeten ja, militärischen Taktiken.
Ja. Cool. Also ich bin am Samstag auf jeden Fall im Garten bei einem kühlen Bier, einer Bratwurst und
dann zieh geht mir das los. Morgen, samstags morgens oder was?
Das geht morgens schon los und dann kannst du direkt. Okay. Ich garantiere dir, dass YouTube wahrscheinlich voll mit irgendwelchen Livestream-Leuten, die da unterwegs sind und dann hier die ersten Bilder senden werden.
Ja.
Und abends dann schön grillen.
Ja. Ja. Ja, es wird möglicherweise, aber wahrscheinlich nicht lustig. Es wird wahrscheinlich alles andere als lustig, könnte ich mir vorstellen. Weil ich weiß auch nicht, ob man sich jetzt den ganz großen, haben wir ja letzte Woche auch schon angedeutet, den ganz großen Aluhut anziehen soll oder nicht. Ne? Du kannst diese Selbstläufer, der dann da in Bewegung gesetzt wird, du kannst diese Leute auch jetzt nicht mehr zurückziehen.
Nee.
Wenn die einmal jetzt aktiviert sind, die ja, sogenannten Aktivisten, die sind halt auch so drauf, ne? Dass ja, sie da mehr wollen.
Ich meine, der Punkt ist ja, das muss man immer mal wieder herauskristallisieren. Die Leute, die da aufschlagen werden, also diese 50.000 plus, weiß ich nicht, wie viele Militante.
Ja, ich glaube, von 3.500 Militanten haben die jetzt ja, gesprochen. Das ist also schon.
Wenn du dich mal in deren Lage versetzt. Also für die geht es ja jetzt wirklich darum, dass da jemand ist, der sie ja im wahrsten Sinne des Wortes existenziell bedroht. Ja, also sollte die AfD in, weiß ich nicht,
ist ja nur ein kleines Land, aber in Sachsen-Anhalt werden dann gewisse Gelder nicht mehr fließen.
Dann sind dann da ein paar hundert, was weiß ich, vielleicht ein paar tausend Leute einfach mal arbeitslos, beziehungsweise haben arbeitslos, ne? Also beschäftigungslos und ohne Einkommen. Ja?
Funktionslos.
Funktionslos. So, das könnte dann passieren. Und ich denke schon, dass der Antrieb vieler ist, so das kann nicht sein. Also die ruinieren hier meinen Lebensentwurf, ja, als Daueraktivist hier gegen rechts demonstrieren zu dürfen.
Und dafür bezahlt zu werden, genau.
Ja, genau. So und
insofern ist die Endzeitstimmung bei denen begründet.
Mit Sicherheit. Wie gesagt, ich verstehe das auch. Ich rechtfertige das nicht, aber ich kann mir ich kann es nachempfinden, ja, dass man dann halt in diesen AfD-Lern halt hier die Bedrohung der eigenen finanziellen Versorgung sieht. Und das ist, hoffe ich, auch berechtigt. Also ich hoffe natürlich, dass wenn die AfD diesbezüglich irgendwann einmal hier die Machthebel an der Hand hat, dass die dann auch wirklich radikal Schluss macht, ne? Mit hier Zahlungen an, weiß ich nicht, Demokratie fördern, ne? Hier kleiner Gag am Rande, Gag in Anführungsstrichen. Was das ja für Auswüchse hat. Also wir haben ja Sie haben ja sicherlich auch von diesem irren Anschlag da in Stade, von diesem Mord, Mehrfachmord in Stade gehört. Ein Mann türkischer Herkunft, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er einen deutschen Pass hat und oder einen türkischen, ich meine, er hat auch einen türkischen, der ist ja in diese Jugendeinrichtung gefahren worden. Mit einem AMG-Mercedes, ja, und dieser AMG-Mercedes, der wurde wohl von einer Dame gelenkt, ja, sowohl hin als auch auf der Flucht weg, die wohl für eine Organisation tätig sei, die sich eben dieser Leute annimmt, also dieser Zuwanderer, und sie dann berät bezüglich, weiß ich nicht, Anträgen, Einbürgerung und so weiter. Also eine Organisation, die direkt mit, ich glaube, wie stand es bei News, 900.000 Euro von Demokratie leben gefördert wird. Ja, und eine solche Fluchthelferin hat ihrem Namen jetzt wirklich alle Ehre gemacht und hat diesem Mörder dann halt versucht.
Sechsfachen Mörder bei der Flucht geholfen.
Ja, ist nicht sehr weit gekommen. Also wenn das stimmt, ich sage immer noch hier Fragezeichen, stimmt das? Ich habe es gerade erst gelesen, nicht gerade gestern Abend erst gesehen. Das ist schon, also wenn du siehst, was das für Charaktere sein müssen, die in diesen Organisationen aktiv sind, dann siehst du auch, okay, die sind wirklich zu allem fähig. Da gibt es nichts, weiß ich nicht, Zivilisatorisches mehr, was da irgendwie drin ist. Da geht es nur noch ums Vernichten, ja. Und wie gesagt, deswegen können wir dezent gespannt sein, dass die Leute, die ohnehin schon zu allem fähig sind, jetzt, wo es wirklich um die Kacke geht, also für die selbst, wo es richtig, richtig um die Kacke geht, werden sie wahrscheinlich auch hier das ein oder andere Mittel zur Anwendung bringen, was dann, vielleicht auch bei dem einen oder anderen noch Musterdemokraten für Entsetzen sorgen wird. Ne? Spannend bleibt das.
Oh ja.
Ja.
Ja, es liegt was in der Luft. Das ist, wie gesagt, auch so ein Söder-Moment oder irgendwas, es liegt was in der Luft. Sachsen-Anhalt ist ja jetzt wirklich, steht vor der Tür. Ne? Was ist noch 2 Monate oder so, grob gesehen?
Nicht mehr, das ist ja direkt Anfang September.
Müsste 2 Monate sein,
ne? Anfang Juli, Juli, September, boah, 2 Monate.
Wahnsinn,
noch, ne? Das ist noch, der ganze Sommer steht noch vor uns, beziehungsweise wir sind ja mitten im Sommer, es ist so ein wundervoller Sommer, so ein Klimawandelsommer, ich liebe das ja, ne? 2 Monate und ich meine, denken wir doch mal drüber nach, was wird das wohl, also wenn wir diese Bilder sehen werden, ja, spielen wir das mal durch. Da kommt es dann eben zu wirklich vielleicht auch sehr, sehr hässlichen Szenen, für die dann, ja, weiß ich nicht, teils die AfD, teils die Polizei, zu einem geringen Teil auch diese Linksextremisten verantwortlich gemacht werden. Wir haben diese Bilder und wir haben den Otto-Normal-Zuschauer und wir haben eine riesengroße Social-Media-Gemeinde, die dann eben auch noch mehr Bilder liefern wird. Mhm. Und wir werden, wie gesagt, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Wir werden immer noch diesen verzweifelten Versuch haben, diese hässlichen Bilder möglichst, ja, wie soll ich sagen, einordnend präsentiert bekommen. Und viele Leute, die werden bei der Intensität der Bilder, je nachdem, was da passieren wird, werden sie wahrscheinlich diese Einordnung dann nicht mehr mit den Bildern in Einklang bringen können.
Richtig.
Das heißt, diese Bilder, die dann da zu sehen sein werden, die werden dann ja wohl auch den einen oder anderen nachdenken lassen. Oder was heißt denken lassen? Wahrscheinlich eher fühlen. Ja, also viele Leute werden fühlen, irgendetwas ist doch da nicht richtig. Und ich könnte mir vorstellen, dass spätestens nach diesem Wochenende, beziehungsweise spätestens nach dem übernächsten Wochenende, wenn diese Ereignisse dann in den Umfragen eingepreist worden sind, dass die AfD dann
noch. Dann haben wir das Ü30 und U20.
Dann haben wir das Ü30 und das U20, wobei Merz hat ja jetzt schon wieder geliefert.
Wir haben die Krankschreibung noch gar nicht eingepreist.
Die Krankschreibung ist noch nicht eingepreist. Hier die 3% auf die Ministeuer auch noch nicht. Ne? Und das ganze Blabla auch noch nicht. Und man weiß, also es sind ja erstmal nur Absichtserklärungen. Es ist ja noch nichts als Gesetz formuliert. Es wurde ja nur gesagt, das und das machen wir, das und das machen wir. So, aber welches Gesetz dann am Ende da stehen wird, das wissen wir noch gar nicht. Also da traue ich dem Friedrich zu, dass er da noch ordentlich verkackt bis zum Herbst. Jetzt ist ja erstmal Sommerpause. Na, aber ich glaube, man hat die Leute jetzt erstmal so zur Sommerpause so ein bisschen, vielleicht auch ein Stück weit versucht zu beruhigen. Ja, da ist was auf dem Weg, ne? Reformpaket steht, ne? So, und im Herbst reden wir dann weiter, was daraus wird, ne? So, warten wir mal ab, ne? So, aber wie gesagt, also Merz hat jetzt auch wieder dafür gesorgt, dass allein durch diese Aktion die CDU eventuell wieder an Zustimmung verlieren könnte. Aber nach diesen Bildern, die werden höchstwahrscheinlich doch der AfD wieder, ich sag mal, allein diese Sympathiepunkte bringen, die ein Gewaltopfer rein emotional schon erstmal bekommt, ja. So, und dann
also das haben nämlich, glaube ich, tatsächlich die allermeisten, also diese typischen Tagesschaugucker, die haben das einfach noch nicht auf dem Schirm, sind darüber ja auch noch nie informiert worden, dass die Gewaltopfer die AfD-Leute sind im Normalfall. Die Bösen, die hören jetzt im Vorhinein auch, boah, Gewaltausbrüche bei AfD-Parteitag zu befürchten. Ne? Ja, ja, klar. Ne,
die AfD.
Verdammten Nazis hier wieder. Ne?
So, wieder
und,
Gewalt,
und, ne? dann kommt auf einmal eine Diskussion. Und ich glaube, die können die nicht verhindern. Nee. Die kommt sogar dann irgendwann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Mhm. Und dann sitzen diese Leute erstmals in ihrem Leben, werden damit konfrontiert, Moment. Mhm. Die AfD ist Opfer in der Geschichte. Ja. Ne, also da kommt so richtig was in Bewegung, könnte ich mir vorstellen.
Ich meine, das ist ja auch der Punkt. Man spricht, ich weiß nicht, es war jetzt ja wieder die Rede davon, jetzt kam ja neulich wieder dieser Verfassungsschutzbericht raus, was es alles für Extremisten gibt. Ja, also hier die bösen Rechtsextremisten, 50.000 gibt es da mindestens und ach, was weiß ich, wie viele Gewaltbereite.
Die haben den Anteil in der AfD einfach mal erhöht jetzt.
Ja, ja, klar.
Und gesagt, okay, dann sind jetzt
28.000.
So pauschal nehmen wir mal 10.000 mehr.
Stehen unter Extremismusverdacht, ja, einfach mal so, ist so, ja. Der hat hier böses Zeug gepostet, muss ein Extremist sein. Ja. So, das Witzige war, die öffentlich-rechtlichen Medien kriegen es ja wirklich immer und immer wieder hin, eine Nachricht so zu verpacken, dass sie sich immer noch vorteilig für die etablierten Parteien anhört und eher nachteilig für die AfD. Dann wird immer betont, ja, rechte Gewalt ist beispielsweise gestiegen und so weiter. Also die Gewalt gegen Politiker ist gestiegen. Dann wird dann meistens irgendwie so ganz verschämt in einem Nebensatz erwähnt, ja, die meisten Opfer sind dann halt irgendwo AfDler. Und die AfD, also das Personal der AfD, ich weiß nicht, ich glaube, die haben also allein das Personal der AfD hat mehr Opfer politischer Gewalt als alle anderen Parteien zusammengenommen.
Ja, na klar.
So, also es gibt
praktisch sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt,
ja, ist das
völlig klar. Ne?
Aber es wird ja nicht skandalisiert. Das sollte man ja eigentlich, eigentlich sollte man das hervorheben, man sollte eigentlich sagen, okay, pass auf, wir haben jetzt hier so eine Zahl, das sind, was weiß ich, 130 AfD-Politiker, die wurden Opfer von mir aus linker, also vermutlich linker Gewalt, während linke Parteien, also hier irgendwie so die Grünen, die Linken, die SPDler, das sind dann irgendwie so, die sind dann im einen oder höchstens niedrigen zweistelligen Bereich. Dann gibt es dann außer, also ich glaube, zweitplatziert waren dann auch die CDUler, ja. Und selbst die linken Politiker, die Opfer von Gewalt geworden sind, sind tatsächlich auch Opfer linker Gewalt
geworden.
Ja, also das heißt, irgendwelche Linksextremisten fanden die SPD nicht links genug und haben deswegen deren Parteibüro verwüstet. Ja, das muss man ja auch noch einpreisen. Also sowas wie rechte Übergriffe, rechte organisierte Gewalt gegen Politik gibt es gar nicht.
Eigentlich
das
nicht
ist genau. überhaupt gar kein vorhandenes Phänomen, während man auf der anderen Seite das sehr deutlich beobachten und auch ablesen kann. Ja, und es wird aber so nicht gesagt.
Und der Tagesschau-Seher, der weiß es nicht.
Ne? Der weiß es eigentlich nicht.
Der wurde noch nie
der wird sich jetzt wundern bei diesen Bildern. Ne, wenn es auf einmal eine Riesendiskussion wird. Wobei vielleicht würde er dann noch irgendwie versuchen, diesen schwarzen Block als die Nazis irgendwie.
Wahrscheinlich,
vielleicht sind das ja irgendwelche, das sind die Sturmtruppen der AfD, die da gerade Ärger machen. Also, das muss man denen zutrauen, ja.
Übrigens, hier grüne SPDler Opfer von Gewalttaten. Wahrscheinlich sind das auch ganz andere Gewalttaten. Da hat dem einer auf den Zeh getreten oder so und der hat wieder einen angezeigt oder so, ne? Und während das Brandanschläge sind und so weiter bei der AfD, weil ein einziger Brandanschlag bei dem Grünen, stell das mal vor, und dann auch noch von rechts, weil es sowieso nicht gibt, ne? Das wäre ja monatelang wäre das ja Thema Nummer eins. Ja. Ne?
Und
auf der anderen Seite ist es aber leider fast an der Tagesordnung. Ne?
Würde natürlich die Diskussion wieder anheizen, dass AfD das AfD-Verbotsverfahren zu prüfen. Ja,
ja klar.
Ja, hatten wir das letzte Woche schon hier mit diesem Quatsch, mit diesem Bullshit, hier mit dieser Gesellschaft für Freiheitsrechte?
Ja, weiß ich gar nicht, aber das,
das hatten wir nämlich
das nicht. Das war ja die Grünen in Auftrag gegeben, um dann danach das Verbotsverfahren wieder zu fordern.
Ne? Ich auch genial. Es ist wirklich wieder exakt, ich habe es am Montag schon mal erwähnt gehabt, ja, richtig, am Montag habe ich drüber gesprochen, hier in meinem Wochenstart. Es ist exakt das, was du jetzt wieder ablesen kannst. Ne? Dieses Pendel, das unmittelbar zurückschlägt. Also die Linken haben eine Idee, wie können wir die AfD bekämpfen, planen, denken, hauten die Idee raus und sofort und unmittelbar kriegen sie es so zurück. Ja, also das war bei diesem Gutachten, das da rausgehauen wird, das war wieder mustergültig, ja, absolut mustergültig.
Ja, ja.
Ja, während wie gesagt, so vor ein paar Jahren, ne, damals Potsdam 2.0, da hat es ja noch so für so einen gewissen Moment gereicht, ja, für ein paar Monate, für die Europawahl, ne, sind die Stimmen runtergegangen, aber jetzt, das Ding ist auch weg, ne, also da siehst du nichts mehr in den Medien von, das komplett durch, weil in den sozialen Medien wurde das Ding sofort auseinandergenommen, sofort zerpflückt, ja, sofort die Urheber dieses Gutachtens entlarvt.
Ja, alles, was sie der AfD vorwerfen, tun sie ja in Wirklichkeit selber. Ne? Das ist ja der Witz.
So, ja, da werden andere die
AfD könnte andere Parteien verbieten. Ja. Völlig aus der Luft gegriffen, deswegen verbieten wir die.
Ja, sie könnte andere Parteien daran hindern, ihrer demokratischen, Pflicht nachzukommen. Ja?
Deswegen blockieren wir ihren Parteitag, genau.
Ja, genau. Und deswegen verhindern wir hier den Vizepräsidenten im Bundestag und so weiter. Und deswegen verwehren wir denen Ausschusssitze und so weiter.
Es ist ja verrückt, wie lange die damit durchgekommen sind, ne? in der breiteren Öffentlichkeit. Aber so langsam, wie gesagt, die Springerpresse macht es nicht mehr mit. Ne? Und soziale Medien sowieso nicht. Und diese ganzen Geschichten kriegen die nicht mehr durchgedrückt. Ne? Und das macht die ja auch fassungslos. Das macht sie ja natürlich jetzt auch nicht weniger wild, ne? Und jetzt auch mit Blick aufs kommende Wochenende.
Aber insofern, mit Blick auf das kommende Wochenende wollte ich gerade sagen, diese linken Ideen, ja, die man dann so sich überlegt und die man dann auch verwirklicht, die führen dann ja mittlerweile, wie gesagt, unmittelbar zu einer Gegenreaktion. Und die Linken, die das jetzt für eine so unfassbar kluge Idee halten, mal eben diesen Parteitag mit 50.000 Mann zu umzingeln und wahrscheinlich auch noch irgendwelche handfesten Angriffe durchzuführen.
Wir feiern ein Fest der Demokratie, sagt Göring Eckardt.
Oh, das ist so.
Und dann siehst du da eine Stadt in Flammen aufgehen, so ungefähr.
Genau,
ein Fest der Demokratie.
Dann siehst du dann da Polizisten prügeln, dann siehst du dann da Steine fliegen, möglicherweise
ein Fest
irgendwelche
der Demokratie.
Bomben explodieren, ein Fest ihrer Demokratie.
Ihre Demokratie.
Das ist ihre Demokratie, nicht unsere, ne? Aber das wird man daran festmachen können.
Ja. Alles, was sie machen, geht im Moment nach hinten los, ne?
Und zwar schneller und schneller und schneller. Und ich bin mal gespannt, wie schnell das dann eben Auswirkungen haben wird auf die Stimmung hier im Volke.
Ja.
Ja, herrlich. Nee, Ja, nächste Woche bist du nicht da, ne?
Nee, genau. Nächste Woche das B-Team spielen. Theoretisch
können wir das
B-Team. Sollte nicht der Michael nochmal kommen?
Ich habe dem Michael Bescheid gesagt.
Ja, ja.
Dann kann er vorbeikommen, ja, je nachdem. Können wir gucken. Also B-Team. Nächste Woche ist das B-Team. Wir sind das A-Team. Nächste Woche ist das B-Team dran. Ja, mit Michael Werner und Sascha Koll. Wir sind dann übernächste Woche wieder da, ne?
Genau.
Ja, das wird cool. Ja, schade, ne? Ja gut, da muss ich meine Wortmeldung am Montag wahrscheinlich, die wird dann wahrscheinlich voll sein mit Eindrücken des vergangenen Wochenendes und der richtigen Einordnung. Ne? Einordnen. Wir müssen als Journalisten richtig einordnen. Das habe ich gehört. Ja, um das vielleicht nochmal an dieser Stelle zu erwähnen. Sie haben es ja mitgekriegt, die Landesanstalt für Medien hat ja jetzt Ben Ungeskriptet, hier unseren Lieblingspodcaster, versucht
apropos,
irgendwie
das ist der hier.
Pfanne zu, genau, richtig.
Das neue Heft eigentümlich frei, sollten Sie unbedingt lesen.
Einblendung jetzt.
Und wenn Sie es noch nicht abonniert haben, dann wird es aber husch, husch, höchste Zeit.
Höchste Zeit, genau.
Ja. Mit vielen schlauen Artikeln über insbesondere dieses Format, diese Longform-Podcasts,
genau. Ne,
die jetzt immer mehr und immer lieber gehört und gesehen werden.
Genau, so wie der, über den wir uns jetzt gleich unterhalten werden. Aber
du wolltest noch.
Ich wollte noch kurz erwähnt haben, das ist auch wieder so eine Sache, die sofort und unmittelbar nach hinten losgegangen ist. Ne? Also dieses, ich habe jetzt eine tolle Idee, und dann kriegst du direkt die Antwort, dass die vielleicht doch nicht so gut gewesen ist. Also dieser Ben Ungeskriptet, der wurde jetzt von der Landesanstalt für Medien in NRW aufgefordert, doch bitte eine Passage in dem Interview mit Björn Höcke zu korrigieren. Also sie, so wie ich das jetzt verstanden habe, rauszuschneiden und eine Einblendung einzufügen, in der richtig gestellt wird, was da gesagt worden ist. Ja, und zwar Björn Höcke hat wohl, also die haben eine Stelle gefunden in einem 4,5-stündigen Interview und da muss es wohl um diese, da muss es ganz am Ende gewesen sein, wo Björn Höcke behauptet hat, wo Björn Höcke die Behauptung aufgestellt hat, dass diese Aussage, wegen der er verurteilt worden ist, alles für D, ja, das soll ja eine SA-Losung gewesen sein. Und Björn Höcke hat in diesem Interview gesagt, das war keine Losung der SA und das weiß auch kein Historiker. So, und ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, dass auch nach diesem Urteil der ein oder andere Historiker sich diesbezüglich geäußert hat, unter anderem Professor Dr. Rainer Zittelmann, der sich
intensiv mit dem Nationalsozialismus
beschäftigt hat, der dann auch gesagt hat, also ihm sei es jetzt nicht bekannt gewesen, dass das jetzt eine originär auf die SA zugeschnittene Parole gewesen sein. Ganz im Gegenteil, es wurde von allen, von der SPD über die Zentrumspartei, über alle möglichen, wurde dieser Slogan alles für D verwendet. So, und dass die SA diesen Slogan auch verwendet hat, kann sein, war jetzt aber auch nicht ungewöhnlich. War jetzt, also es ist jetzt keine Losung wie jetzt, ich sag mal, der Hitlergruß, der ja nun wirklich in Anführungsstrichen auf die NSDAP beziehungsweise auf die Nazis zuzuschreiben ist. Das war einfach so eine, ja, im Prinzip so Allgemeingut, ja, was von der SA halt auch benutzt worden ist. Und die Landesanstalt für Medien hat dann eben gesagt so, nee, da gibt's ein Gerichtsurteil und das wollen wir jetzt so korrigiert haben.
Das Verrückte ist ja, dass die dann nicht mal gesagt haben, du musst jetzt den Höcke löschen oder so. Du hättest, sagen die als Journalist, weil sie sind die Journalistenaufsicht, du hättest da eingreifen müssen und das richtig stellen müssen.
Ja, deine journalistische Sorgfaltspflicht, irre. Der hättest du nachkommen müssen.
Völlig irre.
Aber das Allerbeste ist, und wie gesagt, das ist ja das Geile an diesen Zeiten, das Allerbeste ist, er hat dann ja Joachim Steinhöfel mit ins Spiel gebracht und der ihm dann auch geraten hat, gar nichts zu unternehmen und sollte da doch irgendetwas kommen.
Ich glaube, die haben doch inzwischen geantwortet. Ne? Die haben doch, glaube ich, 27 Fragen an die Behörde gestellt, die jetzt beantworten müssen.
Ach so, ja, okay.
Der Steinhöfel legt jetzt so richtig los.
Ja.
Und sagt ja auch, wo sind wir hier eigentlich gelandet? Ja. Eigentlich kontrolliert die Presse den Staat und bei uns ist es umgekehrt. Was ist das überhaupt für ein totalitärer Humbug hier? Ne?
Und jetzt stellt er mal eben diese
Konstruktion. Und jetzt wird das alles in Frage gestellt. Ja. Dieser ganze Wahnsinn.
Ja.
Landesmedienanstalt, ne?
Ja.
Was die sich überhaupt einbilden.
Ja.
Und das ist nach hinten losgegangen. Und natürlich ist sowieso Streisand-Effekt. Also bisher hatten 6 Millionen gesehen, jetzt demnächst 7 Millionen, weil noch die letzte Million haben die auch noch rausgepresst, ne, weil es jetzt nochmal.
Es haben noch nicht genug Leute gesehen.
Haben noch nicht genug gesehen, weil ich meine, die hätten doch wissen müssen, dass er das öffentlich macht. Aber auch diese Leute sind nicht mehr zu stoppen, ne, nicht mehr zu stoppen in ihrem letztendlichen Selbstvernichtungstrieb, ne, weil die sind so over the top, übers Ziel hinaus, dass alles, was sie machen, nur noch gegen sie läuft.
Ja, dahinter steckt aber wahrscheinlich auch dieser Wahn der Größe. Man hält sich tatsächlich für über den Dingen stehend und will natürlich auch dafür sorgen, dass man auch weiterhin über den Dingen stehen bleibt. Und da sind solche Äußerungen eines, was weiß ich, Björn Höcke oder überhaupt ein Erstarken der AfD, die sind da eher kontraproduktiv. Und da sieht man sich eben in der verzweifelten Lage, alles zu unternehmen, was in irgendeiner Art und Weise AfD, Björn Höcke und weiß ich nicht wem schaden könnte. Oder eben auch so Podcastern wie Ben Ungeskriptet.
Ja, die kommen mit dieser ganzen Medienlandschaft, die sie eigentlich eben nicht mehr unter Kontrolle haben, ne, kommen die halt gar nicht mehr klar.
Sie versuchen es noch. So, sie geben jetzt ihr Bestes. Aber das Tolle ist, es gibt eben auch Leute, die sich das so jetzt nicht mehr gefallen lassen und
die jetzt aber auch in einer super Position sind, die, wenn du erstmal 6 Millionen Zuschauer hast, dann ist natürlich ein ganz anderes Standing, damit jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, ne? Das ist ja ideal. Und dass sie das nicht sehen, dass das jetzt für sie aber auch eine unangenehme Situation ist.
Da haben die vorher nicht drüber nachgedacht.
Ja, wahrscheinlich nicht.
Die haben wahrscheinlich gedacht, wir schicken dem jetzt einen Brief.
Ja.
Und dann passiert das.
Wie wir das bei so Kleinen immer schon gemacht haben.
Ja, ja.
Und jetzt machen wir ihn. Nur, dass der jetzt sowieso schon 6 Millionen Zuschauer potenzieller hat. Ne? Oh. Oder 1 Million Abonnenten hat er, glaube ich. Ne? So, und er ist auf Social Media furchtbar aktiv und so weiter. Und da hat natürlich jetzt noch hier einen Steinhöfel, der noch freiwillig da loslegt. Und selber auch Verbreitungskandidat. Und wir haben News und ich weiß nicht, was wir alles haben. Ich weiß nicht, die haben halt auch dann keine Berater oder wie auch immer. Die sind völlig überfordert mit der Situation. Ne?
Ja.
So ein Regime am Ende ist halt dann immer überfordert.
Dann kommt
man
halt
weiß das ja. Ich glaube, die Mauer, gilt ab jetzt. die ist offen jetzt. Gilt ab jetzt. Doch, ich glaube hier, Zettel, doch, die ist
steht
offen jetzt.
So da.
So endet dann sowas.
Ja. Ja, so steht da so. Man kann gespannt sein, ne? Also man kann wirklich gespannt sein, ob diese Konstruktion Landesanstalt für Medien demnächst nicht vielleicht doch irgendwie.
Ja, Steinhöfel meinte, jetzt geht's los.
Ja.
Da hat doch irgendwie Spiegel oder FAZ dann geschrieben, da hat er nicht mitgerechnet, jetzt erntet er Kritik oder irgendwie sowas. Und dann sagt Steinhöfel, wer hier mit was nicht gerechnet hat und wer wirklich jetzt kritisiert wird, werden wir noch sehen.
Und Steinhöfel, ich hoffe ja insgeheim auch noch auf eine monstermäßige Superklage in den USA bezüglich Elon Musk und des ZDFs. Das ist ja auch noch
nicht. Das hat er ja auch gemacht.
Ich weiß nicht, ob er da noch dran ist. Ich hoffe.
Aber ich glaube, die hat er so eingeschüchtert. Die haben da, glaube ich, eingelenkt. Die haben, glaube ich, dann
diese
Unterlassungsurkunde.
Ja, aber man kann die ja immer noch auf Schadensersatz. Das Ding ist ja geschehen. Ja.
Ja.
Das Ding ist passiert. So, und er kann die jetzt auf was weiß ich wie viele Milliarden einfach mal so verklagen.
Herrlich.
Also in den USA scheint das wohl möglich zu sein. Da haben die wohl auch ein etwas anderes Rechtsverständnis. Der kann ja nur spekulieren. Also es zählt allein schon die Spekulation, was diese Aussage des ZDF, was ja auch hier in den USA gesendet wird, was das für einen potenziellen Schaden hätte verursachen können. Ja. Da kann man sich dann irgendwelche x-beliebigen Supersummen aussuchen.
Ja, ja.
Und der ist halt, ich glaube, mittlerweile nicht mehr Billionär, aber doch mehrfacher Milliardär. Und dann kann man das so gegenrechnen. Ja, das hat hier so und so viel Prozent hier, weiß ich nicht, meines Aktienwertes mich gekostet. Ich hätte jetzt ganz gerne mal, ne, 10 Milliarden, ne? Also mehr als ihr in einem Jahr mit eurem ganzen Betrieb einnehmt. Und dann ist der Laden dicht, wollen wir mal hoffen. Oder man erhöht die Gebühren. Kommen wir jetzt zum Finale. du hast es ja so mehr oder weniger so die ganze Woche über so durch die Blume verkündet, dass da wohl so ein Gespräch gewesen ist.
Übrigens auch wieder 4,5 Stunden.
Wieder, ne? 4,5 Stunden. Die Leute gucken gerne 4,5 Stunden Gespräche. Vielleicht, ja, sollten wir hier, boah, ey, da müssen wir, boah, 4,5 Stunden Dachtheken-Duett. Jeden. Dann unterhalten wir uns aber auch irgendwann mal über irgendwelche Kochrezepte. Naja, auf jeden Fall, du hast ja, dich hat
oder,
ja
ein oder über das Volk und den Volkswillen.
Über den Volk und, genau. Über den Volkswillen. Da war ja dieses tolle Gespräch, nicht ganz so reichweitenstark wie das zwischen Benjamin Bernd und Björn Höcke. In dem Fall waren es Roger Köppel und Götz Kubitschek bei Weltwoche. Ja, ich glaube, so insgesamt 80.000 Leute haben sich das schon angeguckt.
Der hatte ja auch, ich glaube, 1-2 Wochen vorher hatte der auch den Höcke da.
Ja, genau.
Hat aber nur 2 Stunden mit dem, war aber auch ganz interessant. Ja. Haben wir schon wieder. Ah doch, das war doch das, wo da was auch durch die Presse ging, wo, genau,
ja, wo er dann Höcke gesagt hat,
die Westdeutschen sind deutschsprechende Amerikaner.
Genau. Ja. Und anknüpfend gewissermaßen.
Anknüpfend daran hat dann Roger Köppel gesagt, ich weiche ja keinem Gespräch aus und dann immer sagt, alle sagen, der hat ja einen Vordenker, so einen ganz finsteren Gesellen, dann lade ich den auch ein. Mhm. Und und dann hat man mal Götz Kubitschek 4,5 Stunden reden hören.
Ja. Wobei man sagen muss, Roger Köppel ist jetzt auch niemand, der sich da zurückhält. Ne? Allein in der Formulierung seiner Fragen, die sind dann auch schon mal etwas ausschweifender. Es war jetzt nicht das gleiche Gewicht wie bei Ben Bernd und Björn Höcke, ne? Also wo Björn.
Richtig, aber da muss ich wirklich sagen, so wenn man das jetzt vergleicht, hat mir das bei Köppel dann doch besser gefallen. Also ich finde, der hat dann auch am Ende mehr aus dem rausgekitzelt. Als Ben Bernd jetzt aus Höcke rausgekitzelt hat. Mhm. Also klar, er ist halt Journalist. Mhm. Und ich wurde ja auf das Gespräch aufmerksam gemacht. Letztendlich auf X habe ich das irgendwo gesehen. Mhm. Und was ich faszinierend fand, weil ich den Köppel auch nur als sehr freundlichen Typen und eigentlich der ist ja so ein Colombo-Typ, ne? Mhm. So in seiner ganzen Fragestellung so ein bisschen so unschuldig. Dummer Schweizer und so. Ne? Das ist so diese Colombo-Methode. Ja. Und aber super freundlich dabei, super charmant, wie die Schweizer so sind, stellt er seine Fragen und an sich hat er sich ja zurückgehalten. Dann habe ich mir nur gedacht, wie kann man sich über den aufregen? Aber die Bubble vom Kubitschek selber wurde mir dann so eingeblendet, hat sich furchtbar über den Köppel aufgeregt und so, boah, der ist ja eigentlich unser Feind und so. Und das und da hab ich bis heute nicht verstanden, wobei so ein bisschen versteht man es schon, weil ich glaube, der hat schon so ein paar wunde Punkte dann aus dem Kubitschek dann rausgekitzelt. Ne?
Ein paar, ist gut. Ne? Ich habe mir da auch Notizen gemacht. Ich habe mir dieses Gespräch ja
sehr
auch
freundlicher.
fast in vollständig gegeben und ich habe mir auch Notizen gemacht. Ja, aber hau doch mal raus. Also
eigentlich muss man dazu gar nicht viel sagen. Was ja witzig war, die unterhalten sich 4,5 Stunden lang. Der Köppel sagt nirgendwo was über Libertäre oder so. Und der Kubitschek redet 4,5 Stunden sehr ruhig und erklärt so seine Weltsicht. Und auch einmal an einer Stelle mitten in den 4,5 Stunden verliert der völlig seine Kontenance, ne? Weil er über einen Sozialstaat gefragt wird. Und legt er dem Köppel so nahe, der Köppel legt dem Kubitschek nahe, ja, vielleicht dann doch so Richtung, was steht Ihnen denn so vor wirtschaftlich, so vielleicht doch so Richtung Ludwig Erhard, ja, so schlecht war das nicht, aber ohne Profitstreben, ne? Also das ist so das erste Mal, wo du denkst, was ist das für eine ökonomische Auffassung, ohne Profitstreben, ne? Aber so sind die halt drauf, ne? Ist halt im Endeffekt dann doch wieder nur ein Linker und dann merkt man selber, es rasselt so in ihm ne? Und dann verliert er völlig die Kontenance, ja, aber dann gibt's ja noch... Dann gibt's ja noch dieses asoziale libertäre Denken, ne? So, und dann regt er sich furchtbar auf und der Köppel nur so, ja, gibt's das überhaupt in Deutschland?
Ja, ja.
Und das ist ja auch auf der sozusagen hat auch in der Gründung der AfD eine große Rolle gespielt und ist auch jetzt auf dem Vormarsch so in der AfD, ne? Und das wurmt ihn natürlich, ja, ne? Und natürlich ist das zu Recht auf dem Vormarsch innerhalb der AfD eine gewisse libertäre Analyse, ein gewisses libertäres Denken, nämlich was ist überhaupt hier unser Problem, ne? Und zwar ist das zu Recht auf dem Vormarsch, wenn man dann sieht, was ist unser Grundproblem? Und da fragt auch der Köppel so ganz intensiv nach. Ne? Herr Kubitschek, was ist denn der Kern dieser ganzen deutschen, schauen Sie sich mal an, nichts mehr funktioniert. Ne? Ein Land völlig im Niedergang. Ja. Was ist denn der Kern dieses, was ist denn der Ursprung dieses Problems? Ne? Und dann schwurbelt der furchtbar rum und sagt irgendwie, ja, Volk und Geschichte und ich weiß nicht was. Und am Ende sind wir alle zu reich. ne, dass wir gerade unseren Wohlstand völlig verlieren, dass wir auf der Achterbahn nach unten sind, ne, im Sinkflug, in einer Geschwindigkeit, die nie da war.
Ja.
Aber er sieht, das Problem ist der Wohlstand so ungefähr.
Ja, wir müssen.
Und da glaube ich, das haben wir ja schon so oft so festgestellt, natürlich, da muss man nicht jetzt 50 libertäre Bücher für gelesen haben. Da musst du nur einen gesunden Menschenverstand haben momentan, dass du sagst, ja, das große Problem in Deutschland ist der Staat, der überbordende Staat, der sich in alles einmischt, der hier alles abtötet. Ne? So, und das will natürlich einer, der ein Institut, der sein Institut gegründet hat mit dem Namen Institut für Staatspolitik. Dem will das nicht im Kopf und der sieht nur, oh ja, die Libertären spielen eine gewisse Rolle. Natürlich, weil wir jetzt in dieser Situation nun wirklich offensichtlich die wesentlich besseren und treffenderen Antworten auf die Probleme der Zeit haben, als er, der mit seinem hier Volkstick da ankommt. Ne?
Ja, vor allen Dingen
als was sagt er, als Abstammungs- und Fortpflanzungsgemeinschaft.
Genau, richtig, wofür der Staat dann auch sorgen soll.
Wofür der Staat
also,
auch sorgen
wie
soll.
Wie gesagt, ich habe mir das angetan und es sind im Laufe des Gespräches einige, ich weiß nicht, ob ich es Widersprüche, innere Widersprüche gewesen sind, die ich da erkannt habe, aber unter anderem hat er ja während seines Gespräches Otto von Bismarck erwähnt und hat auch erwähnt, also ne, so während er so über das Deutsche und über die Fähigkeit der Deutschen, also die Deutschen, die, da ist er nach meinem Empfinden halt eben auch so maximal verallgemeinernd und das passt über, also ne, er beschreibt die Deutschen als fleißig, als kreativ und vor allen Dingen auch als super, super Untertanen, ja. Top.
Das hat betont er an mehrfach. Wie wichtig das ist, also dass die Deutschen gute Untertanen sind.
Ja, ich meine, irgendwo hat er ja auch recht, ne, wenn man sieht, wie die Leute sich hier so ein bisschen verhalten. Nee, wie gesagt, also das betont er die ganze Zeit. Aber an einer Stelle erwähnt er Otto von Bismarck so und den Krieg 70-71. Und sagt dann so, ja, Otto von Bismarck, der war seinerzeit irgendwie so Befürworter dafür, Elsass-Lothringen gar nicht reinzuholen. Hat er wohl gesagt so, hör mal, wir sind so gut, ne, wir können so viel, ne, wir brauchen die politische Kontrolle über dieses Gebiet doch gar nicht. Wir strahlen doch schon mit unseren Fähigkeiten aus, ne, das reicht doch vollkommen. Ja. Und da denke ich so, du hast eigentlich jetzt alles begriffen, ne, warum deine Idee kompletter Schwachsinn ist. Ne, so im Prinzip, die bessere Idee, die ausstrahlt, die braucht keine politische Einflussnahme. Ja. So, und dann zum anderen, dann wird an einer Stelle nochmal über die Kleinstaaterei, genau. Hier, die 100 kleinen Singapurs, ja, hier dieser Flickenteppich Deutschland und so weiter, ja, diese ganzen Fürstentümer und so weiter, da erzählt er auch noch, da sagt er das auch noch.
Literatur, Kultur, Architektur,
alles.
Größte Leistungen, ne?
Während dieses Flickenteppiches, weil sich alle angestrengt haben, die besten Leute und Möglichkeiten geschaffen haben, ne, für die besten Leute, damit das Beste rumkommt, ne? Und dann denkst du dir so, hör mal, dein Gehirn.
Nee, aber er bemängelt das ja, es war ja nicht sozusagen die große politische Kraft. Ne? Den Deutschen geht es immer ums Große und Ganze. Da hat er auch gesagt, mit Verlaub, lieber Roger Köppel, ne? Ihr in der Schweiz, ihr seid ja nicht fähig, für das Große und Ganze zu denken. Und so. Ja, der muss natürlich immer diese Überpolitisierung von allem haben, ne? Und das fehlt ihm sonst. Also wo Deutschland am stärksten war, das hat ihm nicht gereicht. Da musste dann diese politische Einheit kommen.
Genau, damit wir uns gegen die Feinde verteidigen können.
Ja, also das ist. Aber das hat ja auch der Roger Köppel, wie gesagt, das hat er ja auch ins Spiel gebracht, wobei dann Kubitschek das selber ausführt, ne, mit dieser Kleinstaaterei. Und dann hat er der Köppel das ja nahegelegt, das war ja dann nochmal. Wir hatten ja eigentlich nochmal so einen Kleinstaatenversuch, nämlich die gute alte Bundesrepublik. Mhm. Ne?
Ja, super,
die
ja auch, funktioniert.
Die ja auch sich, die auch politisch, gerade außenpolitisch, super zurückhaltend war, immer sehr klein gedacht hat. Aber wir waren eigentlich die Größten. Wir waren wirtschaftlich die Größten. Mhm. Was mir jetzt auch nochmal, ich habe da auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, wir waren auch kulturell in dieser alten Bundesrepublik. Mhm. Wir waren unglaublich gut. Ne? Mhm. Ich meine, du musst mal überlegen, Freddie Mercury und jeder, der im Rock-Pop-Business wirklich auf sich hielt, war in München oder in West-Berlin. Mhm. Ne? Das waren so die kulturellen Hauptstädte der Welt eigentlich. Ja. Ne? Da ging alles ab.
Ja, nicht nur da. Also ne? Man muss es einfach auch mal so sagen, wir hatten damals, ich habe das so als Kind, habe ich das damals immer so ein bisschen bemängelt, dass wir nicht Hollywood hatten. Ja, also dass deutsche Filme nie Hollywood-Filme waren, aber wir hatten ja tatsächlich doch ziemlich lustige Filme. Also kennst du noch hier diese Pepe-Pauker-Schreck-Schulfilme mit Theo Lingen und weiß ich nicht, wie sie da hießen. Peter, wie hieß der? Nicht Peter Kraus? Peter irgendwas, keine Ahnung. Wie gesagt, diese ganzen 60er, 70er Jahre Filme, keine Ahnung. Also wenn man sich diese Filme heute nochmal anguckt, ja, da erkennt man schon, okay, das war noch so Unterhaltungskunst. Also da hat man sich noch Mühe gegeben. Auch die, ich sag mal, Showmaster, die wir damals hatten, das waren also im wahrsten Sinne des Wortes so Personen, die den Leuten so einen gediegenen, schönen Abend bereitet haben und so weiter, ja. So über die Musik kann man sich streiten, ne? Wobei ich sag, also die deutschen Schlager, die da komponiert worden sind, oder auch hier die Neue Deutsche Welle, was da so in den 80er Jahren produziert worden ist, das war schon recht groß, ne? Und es ist ja zum Teil auch eben weltweit bekannt, ne? Und hat auch weltweit Trends gesetzt. Allein hier, wie heißen die nochmal?
Kraftwerk zum Beispiel.
Ja? Kraftwerk war ja absolut prägend für diese Elektro-Pop-Geschichte. Ja. Ne? Also das sind ja alles diese Ursprünge und so weiter.
Die ganze Welt war neidisch auf Kraftwerk.
Klar. Absolut.
Das war so eine Neuerung.
Und wie gesagt, also abgesehen davon, von dieser ganzen Kultur, also Deutschland hat eben seinerzeit eben das, in Anführungsstrichen, das allerbeste rausgeholt, was rauszuholen war. Also mit
Wir waren beliebt Autos, in der ganzen Welt, ne? Wirtschaftlich absolut führend, Ingenieurskraft,
nichts zu sagen.
Bildungssystem, alles war wirklich
super toll.
Wurde beneidet in der Welt.
Ja, aber lass uns doch bitte wieder vereinigen. Wir brauchen das Großdeutsche Reich, damit wir noch beliebter
sind. Das hat er ja den Höcke vorher gefragt. Und hat ihn damit konfrontiert und den Kubitschek jetzt auch. Ne, sehen Sie denn nicht das Gute in der alten Bundesrepublik? Und da lassen die natürlich kein Haar dran. Mhm. Das ist für die ja ganz, ganz schlimm, weil wir waren ja nicht irgendwie wer politisch mächtig und so weiter. Ne? Und da sagt ja der Köppel zu Recht, ja, kann man nicht sagen, dass gerade den Deutschen diese Überheblichkeit, Großmannssucht überhaupt nicht gut steht. Und das ist nämlich immer dann, wenn sie nach dem Ring der Macht greifen, sagt auch Köppel nach hier Tolkiens Ring der Macht, immer dann, wenn sie politisch werden, ne? wenn sie dann auf einmal wieder diese Großmannssucht Sucht bekommen.
Wobei, da muss ich ganz kurz einhaken, das ist also nicht originär deutsch. Also wenn man sich die Weltgeschichte anschaut, wenn man sieht, Frankreich, Belgien, Großbritannien, ne, also die haben auch nach der Macht gegriffen. Und was diese Staaten,
natürlich,
ich sag mal, getan haben, ja, das wird nicht so hervorgehoben wie die Verbrechen der Deutschen, nein. Aber wie gesagt, Jeder, der diesen Ring der Macht hat, der wird diesen Ring der Macht behalten wollen. Und dass das jetzt so originär deutsch ist, ja, dass man, wenn man denn dann mächtig wird, größenwahnsinnig wird und zuweilen auch unmenschlich
und brutal. Naja, weil Deutschland halt ein bisschen größer ist in Europa, ne? Das sagen sie dann ja auch beide. Das ist halt immer das Problem. Deutschland war zu groß, um klein zu sein, zu klein, um ganz groß zu sein und so weiter. Und das ist schon dann ein stärkeres Problem. Vor allen Dingen, wenn du immer den Vergleich hast, ne? Der alte deutsche Flickenteppich kulturell, wie wir gerade sagen, alles super, aber dann politisch kommt halt dann, und natürlich sind die Deutschen nicht den Ersten Weltkrieg schuld, aber es ist halt dann explodiert und dann im Zweiten dann nochmal und dann hast du wieder eine Chance auf Kleinstaaterei mit dieser kleinen Bundesrepublik, aber das ist dann natürlich auch nicht gut. Und ich meine, das kann natürlich Zufall sein, aber der Köppel arbeitet dann ja auch raus, ja, eigentlich so dieses großkotzige Auftreten in der Welt, das kam dann echt wieder aus Berlin. Ne? Das war nach dem Umzug vom kleinen gemütlichen Bonn nach Berlin, ne? So die Ursünde.
Eigentlich ja.
Eigentlich, ne?
Ja, die Bonner Republik war ja wirklich, das, wonach sich eigentlich so viele AfDler doch eigentlich zurücksehnen, hat man doch den Eindruck, oder nicht? Die Bonner Republik, wie es damals gewesen ist.
Im Westen wahrscheinlich.
Im Westen, ne? Wahrscheinlich schon. Ja, aber ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß jetzt nicht, wie es im Osten ist, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die Vorstellung einer guten AfD-Politik vermutlich genau in diese Richtung geht. Ja, also das ist ja auch das, was dafür werden die beiden halt irgendwie permanent und dauernd vom Mainstream kritisiert. Also Alice Weidel und Chrupalla, grundsätzlich die AfD, ja, auf der einen Seite sind sie Putin-Knechte, auf der anderen Seite sind es Trump-Jünger oder sowas. Was die beiden sagen, beziehungsweise was die AfD ja versucht zu vermitteln, dass man schlicht und ergreifend auch mit einem Trump und auch mit einem Putin im Gespräch bleiben muss. Ja, das hat auch die Bundesrepublik seinerzeit getan, ja, als wir noch im Kalten Krieg gewesen sind, ja, als Russland gewissermaßen Teil Deutschlands besetzt hat, als Russland tatsächlich seine Atomraketen auf uns gerichtet hatte. Ja, also als die Situation, man möchte es mal so formulieren, vielleicht ein Stück weit dramatischer gewesen ist als heute noch. Ja, wir waren trotzdem in permanentem Austausch, haben trotzdem Öl bezogen aus Russland permanent, trotz des Kalten Krieges. Es gab, ja, wie gesagt, also man hat sich permanent, es gab diplomatische Beziehungen und davor, ja, ich meine, diplomatische Beziehungen gibt es wahrscheinlich immer noch. Also wir haben ja immer noch einen russischen Botschafter in Berlin und einen deutschen Botschafter in Moskau. Aber so die Gespräche finden wohl offenkundig nicht mehr so intensiv statt. Und das ist ja das, was die AfD tatsächlich wieder in Anführungsstrichen normalisieren möchte. Ja, und es spricht überhaupt nichts dagegen, die Dinge diesbezüglich, also wenn wir uns schon auf diesem politischen Zirkusfeld befinden, dann ist das halt dringend erforderlich, dass man, ja, wie gesagt, auch mal über seinen eigenen Schatten springt, eben nicht so tut, als sei man, weiß ich nicht, eine Weltmacht, so wie Friedrich Merz das gelegentlich versucht, also den Eindruck zu erwecken. Ja, also ich finde, dafür sollte man die AfD zum Beispiel nicht kritisieren, dass sie eben, wie gesagt, Gespräche mit Russland und eben auch mit den USA.
Das ist aber ein guter Punkt von Kubitschek gewesen, weil er das auch betont hat. Ja. Ne? Der dann gesagt hat, eigentlich müsste Deutschland Ausgleich mit Russland suchen und
das
so weiter.
Das war eines der guten, er hatte einige gute Punkte.
Ja. Ich wollte auch sagen, so ganz am Anfang muss ich sagen, weil du jetzt auch sagst, hier Erster Weltkrieg, Schuldfrage so weiter. Ne? Das ist ja alles richtig, was er sagt. Ne? Ja, dass die deutsche Geschichte falsch dargestellt wird und sehr einseitig dargestellt wird und so weiter. Das ist ja alles richtig. Übrigens hat er da wirklich auch, weiß er wahrscheinlich gar nicht, dass es gerade unter Libertären, zum Beispiel in der amerikanischen Tradition, einen ganz, ganz großen Strang des Geschichtsrevisionismus gibt, wo die Libertären natürlich immer für offen sind, weil sie natürlich immer die Geschichtsschreibung der Staaten, der Sieger kritisieren, immer per se, weil Libertäre alles, was von der Macht kommt, kritisieren und da immer sehr offen sind für konträre Geschichtsschreibung, konträre Geschichtsideen. Insofern, das fand ich ganz gut. Und wo er dann Nolte erwähnt, ne? Nolte finde ich auch gut, weil ich finde auch, das wird in unserer uns vermittelten historischen Sicht immer vergessen, dass die Nazis natürlich eine Reaktion auf die Kommunisten waren.
Auf die Bolschewisten,
also wenn du die alten, auf die Bolschewisten, wenn du die alten Wahlkampfreden von Hitler anguckst und so weiter, wer kann uns retten vor dem Bolschewismus, das war Hitler und so weiter. Ne? Das war ja nur darauf angelegt, das wird aber heute keinem mehr mitgeteilt.
Ne? Nee.
Und das ist von Nolte schon sehr, sehr schön herausgearbeitet worden. Also das fand ich auch gut, dass er das gesagt hat.
Wobei ich diesen Dreiklang Faschismus, Bolschewismus, Liberalismus irgendwie ein bisschen irritieren
fand. Ja,
das ist wieder der Kubitschek.
So sind sie drauf.
Aber hat dann im Satz danach direkt wieder von diesen eliminatorischen Einteilungen des Menschen gesprochen. Ja, aber allerdings hast du die nur im Faschismus und Bolschewismus, aber weniger im Liberalismus. Was mir übrigens
erstmal nochmal dieses nach dem Motto, dass die Libertären arrogant sind. Ne? Vor 20 Jahren habe ich ja eine intensive Diskussion mit Schnellroda geführt. Ja. Ne? Und ich meine, da weiß ich wirklich, hat er nichts verstanden, ja, oder aus taktischen Gründen bringt er jetzt so einen Scheiß, so einen unredlichen Scheiß, ne? Die Libertären sind asozial, ja. Weil ich meine, da haben wir so lange drüber geredet, dass es kein Zufall ist, dass die libertären Vordenker wie Hayek und wie sie alle heißen, dass das Sozialphilosophen waren, dass die sich ja gerade darüber Gedanken gemacht haben, wie kann man sozial miteinander zusammenleben und wo ist das Problem im Zusammenleben der Leute? Das ist nämlich der Staat, ja, das ist der Zwangsmonopolist. Und das ist ein viel gedeihlicheres Zusammenleben und ein viel wertvolleres Zusammenleben, wenn man eben freiwillig miteinander handelt und so weiter, als wenn der Staat da einschreitet. Ne? So, aber das ist, jedenfalls müsste er wissen, dass es den Libertären eben auch um Soziale geht, dass sie es nur anders analysieren, aber dann so unredlich zu sagen, so, und so billig, ne, so wirklich so billig. Ja, dieses asoziale libertäre
Denken. Wir wollen ja Steuern sparen.
Ne? Das ist wirklich, das ist so daneben, da muss man sich wirklich fragen, und dafür ist er eigentlich zu schlau. Dann macht er das absichtlich, weil er das irgendwie abkürzen will, weil er vielleicht jetzt nicht sagen will, ja, eigentlich mag ich den Liberalismus nicht und die Libertären nicht, weil die das Volk zerstören irgendwie, ne, weil er weiß, wie abseitig das klingt. Aber wie gesagt, ich glaube, er hat wirklich so ein bisschen, weil er so die Kontenance verloren hat an der Stelle, völlig aus der Luft gegriffen plötzlich. Er hat echt so ein bisschen Panik, dass wir ihm da das Wasser abgraben.
Ja,
ne? weil seine Ideen einfach nicht, und das merkt man in dem ganzen Gespräch, finde ich, sicher, da gibt es ein paar Leute, die fühlen sich da angesprochen, die jetzt auch mit dieser Nationalmannschaftsdiskussion angesprochen sind, ne, boah, die blöden Schwarzen in der Nationalmannschaft und so. das ist ja wirklich widerlich teilweise, was auf X da abgeht, ja, ja. Muss ich ja sagen. So, die fühlen sich angesprochen, aber damit kann er natürlich keine Mehrheiten erreichen. Ne? Nee. Und die Probleme der Zeit analysiert er damit auch nicht. Nee. Ne? Da hat er einfach nichts zu bieten. Mhm. Und ich habe so das Gefühl, dass er das ahnt.
Ja, ich glaube. Ne?
Und also ja. Von mir aus sollen die ständig mit ihm 4,5 Stunden Gespräche führen.
Also was mir an ihm wieder so ein Punkt, der ist mir tatsächlich während dieses Gesprächs ist mir dieser Punkt in den Sinn gekommen und dann wurde er dann von Roger Köppel dann auch tatsächlich angesprochen, kurz nachdem ich darüber nachgedacht habe. Also er ist ja so ein Mensch, der das deutsche Volk doch super gerne erhalten möchte, ja, also durch Geburt und so weiter und durch wenig Zuwanderung und so weiter. Und also er ist da schon ziemlich stringent. Also das ist ja schon so sein Weltbild, das ist so seine Bubble, das ist so seine Erzählung, das deutsche Volk, das deutsche Blut und so weiter und so fort, möge doch bitte erhalten bleiben. So, und dann im nächsten Satz sagt er, ja, wie toll das doch ist, dass beispielsweise hier der König von Rumänien uns Deutsche nach Rumänien geholt hat oder die Deutschen hier zur Wolga gewandert sind und die Deutschen hier und da, weil die waren ja so fleißig und so kreativ und so unfassbar tolle Untertanen. Dann denke ich so, Moment mal, wenn du das deutsche Volk erhalten willst, ja, hier in diesen Grenzen, dann kannst du die doch nicht einfach abwandern lassen. So, und was in seiner Realität offenkundig überhaupt nicht vorkommt, das ist die Tatsache, dass wir im Süden Amerikas und eben auch in den Vereinigten Staaten mehr Deutsche haben oder mehr Deutschstämmige, als wir mittlerweile hier haben. Ja, also ich glaube, in den Vereinigten Staaten allein leben 50 Millionen deutschstämmige US-Amerikaner.
Donald Trump vorneweg,
ja. Und in Südamerika sind es wahrscheinlich auch noch mal ein paar Millionen, die da auf dem südlichen amerikanischen Kontinent leben und die da ihre Communities haben. Das kommt irgendwie, denke ich, die ganze Zeit darüber nach, so hör mal, also wenn es dir jetzt wirklich um den Erhalt des deutschen Volkes ginge, dann müsstest du ja nicht nur in Anführungsstrichen die Zuwanderung nach Deutschland mehr oder weniger unterbinden. Er hat ja immer gesagt, so, es ist aber so eine Frage der Masse. Ne? Er schließt es ja nicht komplett aus, ne? Aber sagt so, ja, so insgesamt sollte das jetzt nur in so einem verträglichen Maße sein. Also 3 oder 4 Migranten pro Jahr könnten wir wahrscheinlich verkraften. So, aber das würde dann ja im Umkehrschluss heißen, das erwähnt er allerdings nie, das würde aber im Umkehrschluss heißen, so, es sollte möglichst auch niemand hier auswandern dürfen. Ja, es sollte möglichst niemand Deutschland verlassen können. Ich meine, wir haben 200, 300.000 hochqualifizierte Leute, die dieses Land, wie gesagt, in die USA, nach Kanada, nach Australien verlassen, jedes Jahr.
In die Schweiz,
ja. So, was macht er denn dann mit denen? Also dieser Gedanke, den er da, darauf hat ihn ja Roger Köppel dann ja nochmal angesprochen, wie das denn sei. Ne? Man muss ja auch die Vereinigten Staaten, also ihn gefragt hat, ob er denn Anti-Amerikaner sei. Ja?
Und dann er minutenlang überlegt, ob er Anti-Amerikaner ist. Eigentlich hat es ja auch sein Schüler, Höcke, hat es ja auf dem gleichen Stuhl 2 Wochen vorher gesagt. Er hat ja gesagt, das Deutschtum ist die Antithese zum Amerikanismus.
Ja, aber
was? Muss er erstmal bringen. Dabei hat er auch, wie er das so beschreibt, dass diese unvergleichliche Zivilisation, die Deutschland hervorgebracht hat.
Ja.
Da sagt er, wo er dann noch mit Untertanengeist kommt, aber auch dieser unglaubliche, den Schaffensdrang der Deutschen und die nie dagewesene Zivilisation der Deutschen und so weiter. Kam mir sehr bekannt vor. Das ist genau das, was Donald Trump über Amerika sagt, ne? Oder?
Amerika ist so deutsch.
Ja,
das war genau gar nicht,
was Trump zu Amerika
sagt. Ja, aber das fällt denen gar nicht auf, ne? Mhm. Ja, das Problem ist ganz einfach, wir haben hier wahrscheinlich den besseren genetischen Teil irgendwie in dieser Abwanderungsbewegung in die USA verloren. Die sind deutlich freiheitsliebender, haben sich hier den Zwängen mehr oder weniger entzogen und haben da ein relativ freies Land mitgegründet und mitgestaltet. Und ich denke mal, dass vermutlich auch ein nicht geringer Teil der deutschen Einwanderer in die Vereinigten Staaten mit dafür verantwortlich ist, dass die Vereinigten Staaten jetzt eine Supermacht sind, so wie sich die beiden das eigentlich wünschen, ja.
Haben wir das schon gehabt, dass die Lauterbach-Argumentation im Corona-Zwangsimpfung, dass er das eigentlich hat bei der Migration, haben wir, glaube ich, noch nicht gesagt, ne?
Nee, also aber
wo er dann sagt, ja, er ist ja dafür, das freiwillig zu regeln.
Ja.
Wir geben den ersten 500.000, geben wir ganz viel Geld.
Ja.
Und den zweiten 500.000 geben wir schon weniger Geld.
Viel weniger.
Viel weniger Geld. Und Bei den anderen müssen wir dann nachhelfen. Mhm. Das ist genau die Argumentation von Lauterbach. Ich bin ja nicht für Zwangsimpfung. Nee. Ich bin ja für eine Freiwillige. Ja, am Ende schon, aber so. Mhm. Erstmal freiwillig, den kriegen eine Bratwurst und noch was und so. Ja, ja. Irre.
Ja, wobei, ne, irre. Man müsste denen einfach gar nichts geben. Ne? Also das
würde ja schon reichen. Das Problem ist einfach nur der Sozialstaat.
Wie oft haben wir das hier schon gesagt? Das versteht er nicht.
Aber das will er ja auch nicht, weil er den Sozialstaat erhalten will. Ne? Ja. Sonst sind es ja die bösen asozialen Libertären. Dass der Sozialstaat selbst das Asozialste ist überhaupt auf dieser Welt. Und dass die Leute alle nur wegen dem Sozialstaat hier sind, die Probleme sind, die Probleme machen. Ja, das soll halt auch nicht gesehen werden.
Ne? Nee, nee.
Ach, ich glaube, das war aber Höcke und nicht Kubitschek, der dann auch nochmal ausgeführt hat, was eigentlich, welche ökonomischen Grundlagen die eigentlich haben. Der kam dann nämlich tatsächlich mit Schmöller und List und so. Ne? Diese deutschen Ökonomen, wo sich die österreichische Schule dagegen gekämpft hat und die eigentlich in Bund und Grund und Boden argumentiert haben. Also wirklich Ökonomie für Schwerbehinderte, dieses Licht. Und da stehen die drauf. Ne? Zölle sind gut und so. Übrigens auch wieder Trump.
Ah, irre. Ja, Trump ist nicht vollumfänglich perfekt. Ja.
Ja.
Schon.
Ja, es ist halt, im Kern sind es am Ende dann doch Linke. Ne? Habe ich auch überlegt, die haben ja auch das Glück, die nennen sich jetzt selber Neue Rechte, weil sie Neue Rechte genannt wurden, so wie die Schwulen, die das irgendwann angenommen haben. Ne? Aber wie würde man die denn sonst bezeichnen? Ne? Das ist ja ganz, weil konservativ sind die nicht in dem Sinne, ne? diese Schnellroder-Fraktion. Ne? Wie würde man die eigentlich wirklich so von der Herkunft her, Nazis ist jetzt wirklich ungerecht, ne? Finde ich jetzt, das wäre auch unredlich. Mhm. Aber irgendwo so, woraus sich dieses Gedankengut, wo auch so unter anderem die Nazis dann hergekommen sind, das ist schon das. Er sagt ja selber, er war in dieser bündischen Jugend, haben wir ja auch schon mal behandelt hier, die sind die alle in diesen, wie nennen die jetzt, Wandervogel.
So, ne?
Genau, er sagt richtig. Wandervogel. Das war ja auch so eine antibürgerliche Geschichte eigentlich schon. Das war ja gerade da auch schon so eine ganz komische Gemengelage. Und dieses völkisch ist, glaube ich, gar nicht so falsch.
Also
ne? Völkisch, eigentlich kann er sich da gar nicht beschweren, wenn man sagt, die denken völkisch. Er kommt ja ständig vom Volk. Achso, und eins noch muss ich ja sagen, dann kommt er ja zum Schluss so, was von ihm übrig bleiben soll und was seine Kinder über ihn sagen sollen und so. Ja, er hat sein Volk geliebt und er liebte Deutschland. Ne? Das ist das Wichtigste. Ne?
Und
da fiel mir auch wieder ein, die gute alte Bundesrepublik, Kanzler Schmidt. Lieben Sie Deutschland, Herr Kanzler? Ich liebe meine Frau. So, das war die alte Bundesrepublik. Ne? Das war geil. Ne? Und dieses kann er machen. Es gibt ja genug, die dafür empfänglich sind. Ne?
Ja.
Aber ich sag dir, das ist nicht, da wird er keine Mehrheiten mit bekommen. Ne?
Nee, zumindest bei mir rennt er da keine offenen Türen ein, weil ich meine, was er scheinbar konsequent ausblendet, ja, das ist die Tatsache, dass wir in einem Deutschland leben, in dem immer noch 70% der Leute diese Schwachköpfe wählen, ja. CDU, SPD, Grüne, Linke und so weiter, ja. Das ist sein Volk. Die Leute, die ihn bekämpfen, das ist sein Volk.
Da kommt er ja auch überhaupt nicht mit zurecht. Das ist ja die Stelle war ja auch total genial. Da sagt er ja, man muss ja auch sagen, ich meine, er ist ja wirklich angegriffen worden, gerade seine Richtung, wie kaum jemand sonst, ne, von den Linken, wo er dann, das ist ja wirklich schockierend, wo er dann erzählt, dass sogar eine Tochter von ihm heiratet und dann sind diese verdammten Antifa-Fotografen im Gebüsch, ne, solche Sachen oder so, ne, das ist ja wirklich herzzerreißend, ne, und dann sagt er ja zu Recht, ja, er hat Probleme, diesen Leuten zu vergeben, ne.
Aber das ist sein Volk, das ist sein
Blut. Und dann dachte ich jetzt, weil man auch immer sagt, der ist so christlich, dann dachte ich jetzt kommt so, aber aus christlichen Gründen muss ich denen vergeben. Kommt aber nicht. Da kommt, nein, ich muss denen vergeben, weil die sind ja auch mein Volk. Ne? Die wollen mich umbringen, aber die sind mein Volk. Und dann sagt er ja auch, und die müssen jetzt hier, wenn die Politiker der AfD, wenn sie an die Macht kommen, die müssen dann vergeben, das wird eine richtige Leistung sein, weil das ist ja das Volk. Also was für ein Argument. Da muss man erstmal drauf kommen, oder? Also in welcher Welt muss man leben?
Also Jesus hätte ich noch verstanden.
Ne? Jesus würde ich auch noch
nachvollziehen. Das hätte ich noch verstanden.
Aber dann zu sagen, nee, ich muss vergeben den Sünden, weil der ist ja mein Volk.
Ach, dann war das in der Stunde, die halbe Stunde,
die ich nicht mehr mitgehe. Da habe ich gedacht.
Wow.
Nee, aber es ist einfach nur faszinierend, ne, wie Leute denken können.
Ja, ja, aber ich, das geht mir völlig ab. Da komme ich nicht mit. Ich weiß auch nicht, wer man sein muss, um davon abgeholt zu werden. Also von einer derartigen Argumentation. Also das tut schon weh. Also das tut wirklich weh.
Ja.
Linken vergeben, um Gottes Willen niemals.
Ne? Ja, wie gesagt, aus einer christlichen Argumentation heraus kann ich das absolut nachvollziehen.
Ja.
Aber dann zu sagen, ja, ich muss dem vergeben, weil ist ja mein Volk. Hallo?
Grundgütiger, das, ja. Da habe ich ja den besten Teil verpasst, ey.
Ja. Also ist ja auch witzig, dann hier Roger Köppel fragt ihn dann auch so hier von wegen Schweiz und Direktdemokratie mhm. und so, ne? Und hier, wenn die Leute dann selbst entscheiden. Und bei ihm ist das dann immer, ja, er ist dafür, dass der Volkswille, dass das Volk und so. Das ist ja im Deutschen dann in der Einzahl. Da denkst du ja sowieso, mhm. wie behindert ist eigentlich die deutsche Sprache in der mhm. Beziehung, ne? Und auf welche Traditionen bauen sich da auf, wo er sich gerade beruft, ne? Weil mhm. im Englischen gibt's das nicht. Im Englischen heißt Volk the people. Ne?
The people, ja.
Und the people wird in Mehrzahl ausgesprochen. Mhm. The people haben zusammen den Willen, ist Mehrzahl. Mhm. There ain't no such thing like society, wie Margaret Thatcher gesagt hat. Ne? Aber für den ist das wirklich, es gibt den Volkswillen.
Ja, es gibt einen organischen.
Was sich natürlich auch total widerspricht, weil der Volkswille, wenn es ihn im Moment gibt, ist doch eigentlich das Gegenteil von dem, was er will, oder?
So ist es. Also das, was ja gerade stattfindet, ist ja der Volkswille. Da kann sich keiner rausreden. Also das, was wir hier haben, dieses
davon abgesehen, dass es natürlich keinen Volkswillen gibt,
das für einen Schwachsinn. Ne? Ja, selbstverständlich gibt es den nicht. Aber wenn man an einen Volkswillen glaubt, dann muss man konsequenterweise auch daran glauben, dass alles, was uns jetzt gerade umgibt, der Volkswille ist. Ja. Weil sonst würde sich das Volk ja irgendwas anderes wünschen und dann hätten wir auch was anderes. Aber offenbar ist es ja nicht so. Ja, interessant. Wobei, eine Sache, da muss ich ihm wirklich den Punkt geben, beziehungsweise.
Er hatte einige gute Stellen, sag ruhig.
Der hatte einige gute Stellen, aber jetzt ist mir doch wieder diese eine Notiz hier ins Auge gefallen. Die Ausbeutung der Landschaft durch die Industrie. Also, da dachte ich auch so, ey, das ist so links.
Ja,
die Industrie
natürlich.
Beutet aus. Und zwar nicht den Menschen, nein, die Landschaft.
Der Profitwille ist das Übel.
Ja, genau. So, und da muss ich sagen, da hatte ich. Ich muss gestehen, da hat er mich so halb erwischt. Da habe ich auch so gemerkt, ich kann wirklich absolut und hundertprozentig nachempfinden, diese vielleicht Liebe sogar, ja. Also diese positiven Gefühle dieser Landschaft, die wir hier haben. Also wir sind ja beide wahrscheinlich schon mal hier in allen Ecken Deutschlands gewesen. Egal, wo du hinkommst, du hast es irgendwie immer optisch schön. Ja, also ich fahre. Super,
ja, jetzt nicht mehr durch die ganzen Windräder.
Ja, durch die ganzen Windräder eben nicht mehr, aber man ist ja trotzdem, also wenn man drüber hinweg sieht, ne, dann hast du halt schöne Landschaften im Süden, im Osten, im Westen, hier bei uns, im Norden und so weiter. Das ist ja schon so etwas Ergreifendes und so.
Ja.
Er hat ja auch davon gesprochen, ja, wie der Staat da jetzt ja einlenken muss, wenn jetzt halt hier, weiß ich nicht, Städte gebaut werden und so weiter. Da hat er ja recht damit. Moment, nicht, dass der Staat eingreifen soll, aber er hat ja schon recht damit, dass so gebaut werden soll, dass es, ich sag mal, dem ästhetischen Empfinden des Menschen entspricht. Also ne, nicht diesen kommunistischen Kackscheiß-Ideen. Ne? Also da hat er mich so halb mitgenommen, wo ich gesagt habe, ja, er hat, also der Anspruch an sich, der ist gerecht, aber den Anspruch darfst du nicht an einen Staat stellen. Das wird nicht funktionieren. Ne? Also ein Staat ist immer Mangelwirtschaft, ja, also und wird garantiert nichts dafür ausgeben, um, weiß ich nicht, den Leuten hier wunderschöne Gebäude vor die Nase zu setzen. Anders als seinerzeit während der Kleinstaaterei, wo dann sich auch bemüht worden ist, möglichst prunkvoll zu wirken, ja und so weiter, dann passiert das. Ne? Also wenn Ästhetik ist ja auch so etwas, womit man Leute ziehen kann.
Ja,
ja, aber wenn du in der, das hat er eben auch noch nicht verstanden, wenn du gar nicht die Notwendigkeit hast, Leute zu begeistern, weil sie qua Politik ja ohnehin schon dir untertan sein müssen, dann machst du auch nichts.
Ja, aber echte Kultur wächst halt immer von unten. Ne?
Genau,
und der will da tatsächlich vom Staat von oben kommen. Und was er eben, was diese Leute auch vergessen, dieser Nationalstaat oder erst der Nationalismus als Bewegung und dann der Nationalstaat, das ist ja die Vorstufe zu dem, was die heute kritisieren, nämlich den Globalismus. Das ist ja schon diese größere Einheit, die Kultur zerstört hat. Ne? Die haben die ganze lokale Kultur zerstört durch Gleichmacherei. Ne? Durch die Schulen. Auf einmal mussten alle die deutsche Hochsprache sprechen und so weiter. Die ganze deutsche Lokalkultur wurde zerstört durch den Nationalstaat. Der Nationalstaat ist ideologisch die Vorstufe von dem, was die heute als Globalismus bezeichnen.
Ja. Ne? So, und die EU ist erstmal so ein Schritt weiter. Ne?
Die EU ist schon ein Schritt weiter. Das ist jetzt die heutige Version eigentlich von damals. Und er hat natürlich in einem Recht, im Kaiserreich war dann sehr, sehr potent, ne, auch wirtschaftlich sehr, sehr potent, aber unter anderem deswegen, weil es natürlich die größte Freihandelszone der Welt war, ne, weil eben Deutschland dann so groß war. Das wäre dann wieder der wirtschaftliche Globalismus, der ja positiv ist, aber den lehnen die ja ab.
Also Freunde werden wir wahrscheinlich nicht mehr.
Nee, aber die sagen ja selber, für die ist der größte Feind, den es gibt, ist der Liberalismus.
Ich verstehe
das
wirklich selber. Ich verstehe das auch. Ich verstehe es auch. Ich kann es kapieren. So den Linken kann man vergeben, weil die Linken ja eigentlich auch nichts anderes sind als die selber.
Das Schöne ist, die Avantgarde von denen jetzt, die ist halt einfach, die ist noch tausendmal intelligenter als das, was sich am Linken jetzt abgenutzt hat, als das Endstadium, was wir jetzt sehen. Insofern sollen die mal von mir aus übernehmen, aber die übernehmen nicht. Ne? Also es wird eine andere Version der AfD übernehmen, wenn jetzt irgendwas
passiert. Also ich glaube auch nicht an die nationalistische, ich glaube dann doch eher tatsächlich an eine eher libertär, liberal, konservativ gefärbte AfD. Also zumindest ist das so mein Eindruck. Also es ist auch das, was unsere Zuschauer hier gelegentlich mal in die Kommentare schreiben. Schreiben Sie übrigens gerne in die Kommentare, hilft dem Algorithmus.
Ja, ich meine, was ist jetzt gefordert? Du kannst nur noch mit Staatsabbau kommen. Im Zweifel baut sich der Staat selber ab durch Lafferkurve und so weiter, weil es halt einfach gar nicht mehr weitergeht. Ne?
Ja, also ich denke, die Tendenzen sind da ja vorhanden und man kann nur gespannt sein, wie sich das alles entwickeln wird. Ne? Ich meine, ich nehme ja immer wieder gerne hier den Ulrich Siegmund, der ja selber davon gesprochen hat, aus Sachsen-Anhalt
eine kleine Schweiz,
die Schweiz Deutschlands zu machen. Und ich glaube schon, dass er versteht, was er da sagt. Also dass er dann schon darüber spricht, dass er, wo er kann, vielleicht die Steuern senkt und die Bürokratie abbaut. Ich meine, auf Landesebene ist man da halt, ich sag mal, relativ beschränkt, was die Möglichkeiten angeht. Aber allein hier die Schulpflicht abzuschaffen, das ist ein libertärer Superpunkt, ja. Ja, wie geil das wäre, wenn Eltern, ne, ich meine, alle machen daraus ja jetzt was völlig anderes, als Siegmund Ulrich das eigentlich möchte. Also wir sind ja gezwungen, unsere Kinder in diese Verwahranstalten, in diese Indoktrinationsanstalten zu stecken, die dann von irgendwelchen Indoktrinatoren, irgendwelchen Propagandisten gefüllt sind. So, und das ist erstmal ein Befreiungsschlag. So, und dann heißt es natürlich vornehmlich von Seiten der CDU, ja, die wollen den dummen Menschen haben, die wollen, weiß ich nicht, die wollen Bildungsgerechtigkeit abschaffen und so weiter. So, und es gibt halt eben auch Untersuchungen, dass Kinder im Heimunterricht, ja, also die freiwillig im Heimunterricht sitzen, dass die leistungsmäßig oft sogar besser abschneiden als diejenigen, die dann so einer Zwangsschule unterworfen sind. Und auch da kommt jetzt bei der CDU zum Beispiel wieder hier diese, da ist die CDU eben auch kollektivistisch, die glaubt ja auch in Anführungsstrichen, dass alle Kinder in irgendeiner Art und Weise gleich sind, ja, und mit gleichen Lehrmethoden zu erreichen sind. So, und Kinder sind eben auch unterschiedlich und es gibt auch unterschiedliche Ansätze, wie man Kinder beschulen kann. Ja, und diese Ansätze, die sollte man sich schon aussuchen dürfen. Also wenn jemand sein Kind in eine, weiß ich nicht, mit 90% Migranten gefüllte Schulklasse stecken will, ja, weil es da Überlebenstechniken erlernt oder sowas, ja, bitte, mach, aber mach es nicht zum Zwang, ne? Ja, wie gesagt, also.
War mal interessant gewesen, hätte er ihn mal fragen können, was Kubitschek von Schulpflicht hält. Ne? Ich meine, er ist ja tatsächlich für Wehrpflicht, hat er mal gesagt, ne? Für Zwangsdienst und zwar deswegen, damit die Leute gehorsam lernen. Mhm.
Weil ich glaube, für Schulpflicht wäre er
wahrscheinlich dann auch.
Wäre er wahrscheinlich auch, aber dann natürlich unter seinem Kommando, ne?
Bitte?
Dann unter seinem Kommando, wo dann eben Volkslieder, Volksgedichte.
Es war ja auch herrlich, wo er dann sagte, wo er sich gerade über die Libertären so aufgeregt hatte und dann ging es um Steuern.
Ja.
Und dann sagte er, er redet sich immer ein, dass es nicht an die afghanische Großfamilie geht, seine Steuern, sondern an den Kindergarten in Schnellroda. Ne? Redet er sich ein, weil damit er gerne Steuern zahlt, weil er Steuern ja befürwortet als Staatsmann, ne?
Ich meine, damit hat er ja eigentlich zu verstehen gegeben, dass er die Realität verdrängt.
Dass er nichts versteht, dass mehr als die Hälfte im Umverteilungssystem hängen bleibt, ne? Dass der Staat ein Selbstzweck ist oder so. Das hat alles nicht. Bürokratie. Mhm. Dass Bürokratie eine Notwendigkeit im Staat ist, dass gar nicht anders zu denken ist. Mhm. Ja klar, das lehrt auch nicht Möller und, wie heißt das, Schmöller und List oder so, ne? Die den ganzen Scheiß auch noch gut fanden. Ja.
Naja, vielleicht guckt er sich dieses Gespräch an. Ist alles nicht böse gemeint, ne? Es ist
so böse und unredlich, wie zu sagen, asoziales, libertäres Denken, sind wir nicht.
Nee,
ich finde, da waren wir wesentlich fairer.
Ja, denke ich auch. So, und damit haben wir die anderthalb Stunden wieder voll. Also ich bin auch durch. Ne? Also wir könnten uns jetzt hier noch über das ein oder andere Zitat unterhalten. Ich habe nicht mehr viel.
Ein Hoch auf Helmut Schmidt. Ich liebe meine Frau.
Ja, ich liebe meine Frau. Das ist wundervoll. Helmut Schmidt hatte recht.
Ja. Und auch die alte Bundesrepublik. Aber das war auch nochmal, das muss ich sagen, das habe ich jetzt lange drüber nachgedacht, das hat ja Höcke angestoßen und er jetzt auch nochmal sozusagen über ostdeutsche und westdeutsche Befindlichkeiten und Eigenarten. Mhm. Fand ich auch interessant, wo Kubitschek sagte, muss man sich mal vorstellen, 36 Jahre her, dass dreimal so lang wie der Nationalsozialismus war, dass die deutsche Teilung überwunden ist. Und wir haben diese riesigen Unterschiede zwischen Ost und West, so im Denken, in Mentalitäten und so weiter. Und dann sagt er ja auch, ja, wo die Ostdeutschen viel, viel weiter sind, was wir hier auch immer betonen, in Demokratie oder in Skepsis gegenüber den Medien vor allen Dingen. Ne? Ja. Und auch gegenüber Politikern, dass die sagen, okay, die erzählen mir so viel Mist, das kennen wir schon aus der DDR und auch die Medien und so weiter, die belügen uns nur und so. Was ich hier noch gar nicht, viele immer noch gibt, die da naiv sind und sich das nicht vorstellen können. Ne? Das heben wir immer so vor. Und dann habe ich auch gedacht, aber es muss ja irgend so eine Kehrseite geben. Und die Kehrseite könnte vielleicht tatsächlich sein, dass der Anteil derer, tatsächlich in Ostdeutschland größer ist, die für solchen Volksgedöns da irgendwie tatsächlich noch mehr empfänglich sind. Oder wie er sagen würde, die sind Deutsche geblieben oder so.
Ja, ne? Aber ich meine jetzt
das mal ist wahrscheinlich schon so ein bisschen.
Ja, aber ich denke, das ist insgesamt kein besonders allzu großer Teil, schätze ich.
Nee, glaube ich auch nicht, also aber wahrscheinlich ist er doch im Osten größer. Ne?
Ja, mit Sicherheit ist der vorhanden, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jemals irgendwie besonders bestimmend werden könnte, auch nicht im Osten. Also ich meine, ich weiß es nicht, aber wie soll ich sagen, die AfD ist ja jetzt, es wäre jetzt nicht mal richtig, die AfD als NPD-Nachfolgepartei zu betrachten. Das will ich gar nicht erwähnen, aber die NPD ist natürlich jetzt weg. Aber nicht mal die NPD war jetzt in den östlichen Bundesländern so mega beliebt, dass sie da, weiß ich nicht, hier.
Nee, aber die hatten, glaube ich, in Sachsen 10% und ich weiß noch, die DVU, die ja auch schon wirklich sehr unsympathisch war, die hatten in Sachsen-Anhalt, glaube ich, mal 13-14%.
Ja, aber das war dann auch, ich sag mal, so mehr oder weniger die Spitze des Eisbergs,
was da vorhanden war. Wahrscheinlich ist da so,
und da war dann
das sind wahrscheinlich die Prozentzahlen, die da empfänglich sind.
So, und dann war wahrscheinlich, das waren dann wahrscheinlich unter diesen 10 oder 13% waren dann auch sehr viele Leute, die einfach dann wahrscheinlich auch gedacht haben, ey, ja, Altparteien hier Mittelfinger,
genau.
Das muss man dazu sagen, ja.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass dieser Anteil jetzt so gravierend ist. Ich glaube, wir haben ein größeres Problem mit Sozialisten. Ja, das auf jeden Fall.
Definitiv. Und wie gesagt, und ich glaube auch immer mehr Leute erkennen, dass unser Problem tatsächlich dieser völlig alles überwuchernde Staat ist. Die meisten werden nicht so weit mitgehen, wie wir gehen wollen. Ne? Aber dass das im Moment das größte Problem ist, ich glaube, das ist so offensichtlich. Und da bieten wir halt die Lösungen an.
Ja, erstmal 15% aller Beamtenstellen.
Streichen. Ja, von mir aus auch.
Ja,
75%.
In einem ersten Schritt. Ja. Ich habe es gerade vorhin bei X gepostet. 15% der Beamten.
Das ist ja das ungefähr, was VW jetzt auch einstellt. Ne?
Genau, das war's. Das hatte ich ja gepostet hier auf der EF-Seite bei X. Ne? Das wäre doch mal was, ja? Sich einfach mal Gedanken zu machen, was würde das schon bringen, wenn man 15% aller Beamtenstellen einfach mal streicht. Grundsätzlich dieses Beamtenrecht als solches weg. Das ist wirklich etwas, das ist so antiquiert. Beamtenrecht. Warum? Wieso? Ja, das entspricht doch diesem, da wären ja wahrscheinlich auch für Beamtenrecht beibehalten oder so ein Kack, ne? Nee, also auf keinen Fall. Also dieses Beamtenrecht muss weg. Es muss weg, weg, weg.
Weißt du, was die im Kopf haben, wenn die an Beamte denken? Das hat mir der Max Otte mal erklärt, der da genauso drauf ist. Die denken da tatsächlich noch an den Staatsdiener, der so nach dem Motto, ich liebe Deutschland. So, ne? Also die erträumen sich den so und stellen sich den aber auch in der Realität vor.
Dann fleißig arbeitet.
Ja, genau.
Das ist fleißig.
Aus deutscher Tradition heraus.
Fleißig.
Stempel.
Akkurat und untertänig.
Genau, und ein guter Untertan.
Guter Untertan.
Der Deutsche ist ein guter Untertan.
Ja, jetzt ist er, wie soll ich sagen, was Beamte angeht, oftmals nur ein guter Abgreifer dessen, was seine Dienstherren ihm zur Verfügung stellen. Ja, nee, komm.
Genau.
Götz Kubitschek.
Genug Schnellroder für heute.
Für immer. Ich glaube, das Thema haben wir jetzt durch. Das müssen wir nie wieder erwähnen.
Nee, sind wir durch.
Jetzt sind wir wirklich durch.
Wir wurden so oft gefragt hier, ne? So, was haltet ihr eigentlich von Schnellroder?
Ja.
So, jetzt haben wir mal gesagt.
Im Prinzip nicht viel. Das ist, glaube ich, in dieser Sendung herausgekommen, ja. Aber wir vergeben auch gerne, wenn denn der Weg zum Libertarismus gefunden werden wird.
Ja, ne? Und nicht, weil er demselben Volk angehört, ja, genau. Sondern einfach so.
Wenn ihr, wenn Schnellroder den Weg zum wahren Libertarismus findet, dann vergeben wir, ne, großmütig, nicht nur, weil wir Christen sind oder auch nicht, ja. Ja, meine Damen und Herren, das war ja jetzt wieder eine Sendung in Überlänge. Jetzt muss ich mit ein paar Werbeblöcken kommen. Einblendung jetzt. Kaufen Sie eigentümlich frei im Jahresabonnement, Schnupperabonnement oder als Einzelheft. Erhältlich im gut sortierten Bahnhofsbuchhandel oder direkt auf der Seite ef-magazin.de. Jetzt weiß ich gar nicht, wie lang diese Einblendungen sind. Ich muss da noch ein Gefühl für kriegen, damit ich nicht, verstehst du, damit die sich nicht so überlagern. So.
Sag mal, kannst du eigentlich auch, das sollte man schon tun, wenn wir da so lange jetzt drüber gesprochen haben, dieses Gespräch Kubitschek-Köppel einblenden?
Einblenden kann ich das nicht.
Oder nee, unten verlinken. Unten
das kann ich verlinken.
Das, das sollte man mal tun.
Wir verlinken das Gespräch in der Videobeschreibung, meine Damen und Herren. Genau, das können wir machen. Aber Einblendung jetzt. Die EF-Konferenz in, ja, ist ja auch schon fast in einem halben Jahr soweit, steht ins Haus.
Das Jahr ist ja schon bald wieder um.
Das Jahr ist schon fast, ja, die erste Hälfte der Staffel ist rüber. Wir sind mittlerweile in der zweiten Hälfte der Staffel.
Die wird spannend.
Die wird richtig gut, ja. Und wir werden dann bei dieser EF-Konferenz ausführlich uns über die vergangene Staffel unterhalten. Bei jeder Menge Bier, tollen Gesprächen, noch besseren Vorträgen. Ja, melden Sie sich an. Noch sind Plätze frei. Ja. Genau, und das muss ich auch noch sagen, nächste Woche ist auch schon wieder Stammtisch in Grevenbruch. Einblendung jetzt.
Auch schon wieder?
Ja, wir hatten ja jetzt Monate keinen Stammtisch, weil ja letzten Monat hatten wir ja zur selben Zeit das Badertreffen.
Da, ist Freitag. Da bin ich, glaube ich, noch in Hamburg.
Ja, schade. Das kann sein. Ja, aber ja. Wir trinken ein oder fünf für dich mit.
Ne? Das ist gut.
So,
das hört man gern.
Ja, und ansonsten, falls Sie auf der Suche nach anderen Stammtischen sind, dann Einblendung. Jetzt besuchen Sie die Seite freiheitliche-stammtische.de. Da gibt es jede Menge Termine an vielen Orten hier in ganz Deutschland. Ja, und wir sehen uns dann wieder in 2 Wochen. Ja, nächste Woche übernimmt das B-Team, das A-Team macht was anderes. Du bist, kann ich das eigentlich schon verraten?
Ja, ich weiß gar nicht, wann das gesendet wird. Ich glaube, die machen sogar mehrere Aufnahmen. Ich bin bei Fair Talk beim guten Schneider, Kollegen Schneider.
Lass den bloß ausreden, ne?
Und unterbrich. Wir haben es ja schon mal miteinander versucht. Haben wir uns nicht viel gegeben.
Ja, also gucken du bist dann bei Fair Talk, das wird lustig. Ja, und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder. Ja, und ansonsten genießen Sie die Klimakrise so, wie sie ist. Nehmen Sie sie hin. Trinken Sie ein kühles Bier oder auch 10. Ne? Legen Sie sich in ein Planschbecken.
Und schauen Sie Erfurt.
Und schauen Sie Erfurt, wie wir alle das jetzt am kommenden Wochenende machen werden. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Alles Gute, bis dann und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum werd auch du präsent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.